Kann man nicht leicht beheben, über den Doppelbühr weg, über weg.
Einfach mal luppen.
Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Einfach mal Luppen. Und diese Woche sind wir wieder mit einem Gast dran. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf auf dieses Gespräch. Felix auch, das weiß ich. Und ja, unser Gast ist ein Typ, der hat als Spieler wirklich alles erlebt. Ne? Erste Liga, zweite Liga, ein Aufstieg, Meister mit Bayern, Nationalmannschaft gespielt. Aber er ist auch eben der Typ Profi gewesen, den man vielleicht bis dahin auch gar nicht so kannte oder der nicht der gewöhnliche Profi. Denn er hat auch, ja, sehr erfrischend, nie wirklich ein Blatt vor den Mund genommen. Und gerade deshalb wird er, glaube ich, auch von sehr, sehr vielen gemocht. Wahrscheinlich von dem einen oder anderen auch nicht. So, damit kann er aber gut leben, wie ich weiß. Ist jetzt in seiner quasi zweiten Karriere ja durchgestartet als Fernsehexperte. Und ja, wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Sandro Wagner. Sandro, cool, dass du dir die Zeit nimmst hier an diesem Montagabend und zu besuchen. Schön, dass du da bist.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich weiß ja nicht, ob du hier schon mal reingehört hast.
Hab ich.
Da ist ja, das Problem ist ja immer, da ist noch jemand, der das Gespräch meistens mehr stört als bereichert. Aber gut, er kann sich ja selbst vorstellen. Ihr kennt euch auch ziemlich gut. Felix, guten Abend nach Berlin.
Ja, guten Abend. Ich freue mich auch sehr, Toni, dich wieder zu hören hier. Danke für die Lorbeeren. Lieber Sandro, Toni hat schon gesagt, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Dadurch, dass man sich auch persönlich kennt, ist es immer nochmal wieder so richtig schön. Und wenn man sich lange nicht gesehen hat oder gehört hat, dann auch mal wieder zu sprechen. Deswegen freue ich mich auch sehr und ich möchte mit der wichtigsten Frage einfach mal starten heute. Wie geht's dir?
Ja, Felix, ich freue mich auch. Ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin der einzige Spieler, der mit beiden gespielt hat, aber da ich euren Podcast stimmt, regelmäßig höre, weiß ich, dass das Kramer beispielsweise auch schon mit euch beiden gespielt hat. Von dem her, zu deiner Frage zurückzukommen, mir geht's eigentlich sehr gut, ehrlich gesagt. Kinder schlafen, alle Tiere schlafen, ich bin hier ganz entspannt unten im Wohnzimmer und ja, persönlich geht's mir gut. Der Familie geht's gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Gerade in den Zeiten bin ich eh vorsichtig mit Beschwerden. Von dem her alles gut.
Aber klär uns doch mal auf. Also 4 Kinder wissen wir. Wie viele Tiere sind da im Haus?
Sind jetzt gewachsen die letzten Wochen und Monate. Wir haben jetzt, glaube ich, also gut, die Kinder sind auch fast Raubtiere, ehrlich gesagt, wenn sie sich benehmen. Aber wir haben noch, 3 Königspudel. Dann haben wir noch, wir hatten eine Katze, die ist leider überfahren worden.
Okay.
Und wir haben noch 5 Hühner, genau, im Garten. Also ich glaube, jetzt habe ich keine Tiere vergessen.
Ja, das ist doch toll. Ja, fast so aus wie hier, mit dem Unterschied, dass meine Kinder noch nicht schlafen, aber da habe ich mich jetzt mal rausgenommen aus der Geschichte. Ich habe gesagt, wir haben einen Gast. Den können wir nicht warten lassen.
Sehr schön.
Ja, es freut uns ja, dass es dir gut geht. Grundsätzlich hat das auch ein bisschen was mit eurem 4-0 zu tun am Freitag. Ich habe mich informiert, Sandro. Schalding,
Wahnsinn.
Heining.
Wahnsinn, dass du das weißt.
Ja, natürlich. Ich könnte nochmal nachgeschaut.
Da lief der Live-Ticker doch wieder heiß am Freitagabend.
sag mal allgemein, wie läuft es in Unterhaching als Trainer? Wie würdest du die Saison so ein bisschen beschreiben, seit dem du da am Ruder bist?
Ja, also gestartet bin ich in Unterhaching. Ich glaube, ich habe jetzt Einjähriges gefeiert. Ich bin jetzt seit einem Jahr Trainer mit der U19 und sind dann in die Bundesliga aufgestiegen. Habe da so meine ersten Tage, Wochen verbracht als Trainer. Und ich muss sagen, das macht einfach riesig Spaß. Ich glaube, Felix, du bist ja auch eingestiegen. Mir macht das, Also ich will jetzt nicht zu viel zitieren aus den alten Podcasts, weil ich die echt gerne höre bei euch. Aber da hast ja auch mal, glaube ich, Siso gesagt oder Sammer hat auch gesagt, dass man das genießen soll als Spieler. Bei mir war das echt so, dass ich mich total gefreut habe aufs Trainerdasein und das sich auch total bestätigt hat. Unterhaching, die Saison ist echt schwierig gestartet, weil die erste Mannschaft abgestiegen ist. Die wurde mir dann zugetragen im Sommer. Das war eine tolle Herausforderung. Das war so ein bisschen von den Jungs her, von der Stimmung her, so ein Trümmerhaufen. Also wenn ein Drittligist, der eigentlich vor einem Jahr fast vor dem Aufstieg in die zweite Liga war, dann in die Regionalliga absteigt, das war echt nicht einfach von der Stimmung her, von den Spielern, auch im Verein. Und da haben wir echt viel Arbeit gehabt. Und jetzt sind wir mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben super viele junge Spieler. Ich glaube, wir haben in allen vier deutschen Ligen die jüngsten Spieler eingesetzt. Die meisten U19, aktiven U19-Spieler eingesetzt. Und das macht mir riesig Spaß. Wir sind fast so wie eine zweite Mannschaft mit vier, teilweise fünf älteren Spielern. Mhm. Und ich würde sagen, dass man jetzt sich gut gefunden hat. Also auf deine Frage zurückzukommen, ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, würde ich sagen, es läuft eigentlich mittlerweile gut.
Ja, du hast hier unbeschränkten Redeanteil. Du kannst ausholen. Also wenn du gerade die Folge mit Matthias Sammer ansprichst, also ja, danach solltest du wissen, jeder darf hier ausholen.
Deswegen habe ich auch kein schlechtes Gefühl.
Solange wer möchte. So ab bei 3 Stunden geht das Licht aus hier, aber da waren wir eng dran. Nein, aber ist ja dann auch für dich irgendwie ein Riesenvorteil, dass du gerade ein paar Jungs aus so 19 schon kennst, oder? Und dann wirklich gut einschätzen kannst. Glaubst du auch, dass das dann auch irgendwie ein Zeichen ist oder was allgemein das Ziel für die nächsten Jahre? Ich meine, viele junge Spieler ist ja immer ein gutes Zeichen. Ihr seid Fünfter da jetzt. Also jetzt, glaube ich, in der aktuellen Saison geht da, glaube ich, weder nach oben noch nach unten groß was. Aber ist es für dich schon ein Ziel, die so zu integrieren, dass ihr irgendwann mal wieder drüber sprechen könnt, da zumindest in die dritte Liga aufzusteigen, oder?
Ja, total. Also der Präsident Manni Schwabel, der hat es ausgegeben, das Ziel zum 100-Jährigen, das ist 2024, 25, also jetzt spätestens in knapp 3,25 Jahren wieder hochzugehen. Und das ist natürlich für mich auch als junger Trainer, muss ich echt sagen, eine überragende Situation, keinen Aufstiegsdruck zu haben, sondern wirklich die Entwicklung im Vordergrund zu sehen. Und das ist natürlich mit den jungen Spielern eine super Situation, auch für die Jungs. Ich weiß nicht, wir haben ja damals, oder gut, du wurdest, glaube ich, immer hochgezogen. Ich hatte da nicht ganz so viel Talent. Also ich habe immer meiner Jahrgangsstufe gespielt, aber für die ist es super. Die sind eigentlich noch U19 Bundesligaspieler, aber spielen schon regelmäßig Regionalliga-Herrenfußball. Von dem her für mich eine gute Situation, keinen großen Aufstiegsdruck, aber natürlich als Sportler will man immer einen maximalen Erfolg. Also ich habe schon richtig Bock anzugreifen nächstes Jahr. Und wir sind jetzt, glaube ich, in der Rückrundentabelle Platz 2. Dieses Jahr ist Bayreuth sehr stark. Von dem her hoffe ich, dass wir auch nächstes Jahr eine gute Truppe haben. Aber es ist gar kein Druck da und bei uns ist Entwicklung an oberster Stelle.
Ja, das ist ja auch cool. Ich meine, gerade für die Jungs. Ich meine, wie würdest du es einschätzen? Also wenn du jetzt gerade sagst, aufgestiegen die U19 in die Bundesliga, im Vergleich jetzt, sage ich mal, natürlich ist es dann irgendwie nochmal was anderes, Herrenfußball. Aber wenn du sagst, vierte Liga Herren im Vergleich mit U19 Bundesliga, da ist der Schritt wahrscheinlich gar nicht mal so riesig, um sich auch irgendwie dran zu gewöhnen für die Jungs, oder?
Für die Jungs, das ist gar keine leichte Frage, weil ich finde, also das ist halt, auch wenn es vierte Liga ist, Herrenfußball. Und
genau.
Die sind halt echt von der Zweikampfhärte, es ist echt eine andere Welt, ehrlich gesagt. Also ich habe mir jetzt echt viele U19 Bundesligaspiele angeschaut in den letzten Monaten. Davor war ich ja komplett raus, muss ich sagen, aus dem Jugendfußball oder auch Viertligafußball. Es ist schon anders, ehrlich gesagt. Auch technisch, taktisch nicht auf dem Niveau von der U19, weil die echt super ausgebildet sind, die Jungs. Aber wenn wir dann gegen Eichstätt spielen oder Schalding-Heining oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen, das sind echt Jungs, die hierher kommen und also erstmal sind es gute Jungs, gut ausgebildet auch. Die arbeiten dann auch mal viele noch nebenbei und die wollen dann uns sportlich schon wehtun. Und da haben wir uns in der Anfangsphase schon wehgetan, wenn ich da einer aus den Socken treten will. Ich weiß nicht, wir haben ja, glaube ich, damals auch ein paar Spiele zusammen gemacht in der Regionalliga.
Ja, das war auch nicht meins, du.
Ja,
boah. da bin ich ehrlich.
Ja, und es ist schon eine andere Welt dann.
Ja, also, klar. Total. Oder? Total. Also ich war auch froh, dass ich Gott sei Dank dann irgendwann, also gerade auch was Training betrifft, ne, dass Mehmet mich damals direkt ganz hochgezogen hat von U19, da war ich schon nicht böse, ne? Da will ich ganz ehrlich sagen. Nee, das stimmt. Deswegen, also so wie du, glaube ich, auch sagst, so das Körperliche ist halt dieses auch ein bisschen Dreckschwein sein auf der anderen Seite, ne? Das hast du wahrscheinlich selten noch in den U-Mannschaften.
Genau.
Aber das ist nicht so einfach, ja. Also wenn ich noch 2 Jahre Regionalliga gespielt hätte, ich weiß ja nicht, du, wo das hingeführt hätte.
Ja, aber das ist dann auch eine sehr eigene Liga. Also ich liebe Angriffspressing beispielsweise und das ist halt sau schwer, weil sobald du presst, kommt die Kugel einfach hoch über dich drüber. Also das ist echt gar nicht leicht, da auch, sage ich mal, taktische Mittel zu finden, die du gerne hast.
Klar, also die Kugel kommt wahrscheinlich so oder so, ob du presst oder nicht, ne? Kommt die lang.
Das stimmt.
Ja. Du hast es ja eben gesagt, du warst ja nur relativ kurz nur U19-Trainer. War das aber eigentlich grundsätzlich die Idee, da ein bisschen länger zu bleiben, auch für dich, um reinzukommen? Also wie kam es dazu, dass du so schnell dann wirklich zur ersten Mannschaft bist, außer dass es wahrscheinlich nicht überragend lief in der ersten Mannschaft?
Ja, das kam natürlich dazu. Der Plan war eigentlich, ehrlich gesagt, 2 Jahre die U19 zu übernehmen. Auch was die Trainerscheine angeht, hätte das gut harmoniert parallel. Und dann sind 2 Sachen. Die erste Sache ist, dass der Verein vom Präsidenten und auch von dem einen oder anderen Spieler auf mich zugekommen sind und gesagt haben, komm, mach das bitte, weil sie gesehen haben, dass es anscheinend dass es ihnen gefallen hat, was ich in der U19 an Arbeit geleistet habe. Und das ist das eine, dass mir das geschmeichelt hat auf eine Art und Weise. Und das zweite ist, dass ich, meine Frau sagt immer, das meint sie nett hoffentlich, dass ich getrieben bin beruflich. Heißt, ich will immer mehr, ich will immer schneller. Und ob das jetzt dann sinnvoll ist an der einen oder anderen Stelle, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber wenn mir jemand die erste Mannschaft anbietet, dann habe ich mich einfach total schwer getan, Nein zu sagen und zu sagen, ich möchte noch warten. Da bin ich ganz ehrlich. Das war schon ein riesen Lerneffekt die letzten Wochen und Monate. Ich lerne da jeden Tag total viel, weil Felix, du bist ja auch dabei im Trainerjob gerade oder neu dabei. Das ist eine ganz andere Welt. Also ich muss sagen, ich habe ja auch immer die alten Fußballer oder andere Fußballer, Ex-Fußballer gehört, die gesagt haben, ich war ein toller Spieler und bin jetzt auch ein toller Trainer. Also das sehe ich gar nicht so. Das sind zwei verschiedene Paar Handwerke, würde ich fast sagen. Also mir hilft die Erfahrung viel als Ex-Spieler, aber das Handwerk ist ein ganz, ganz anderes als
Trainer. Ich glaube, die Erfahrung als Spieler, das merke ich auch, das hilft schon, aber das hat sich als Spieler hat man das ja echt so leicht vorgestellt, Trainer zu sein. Ne? Ja, der steht da draußen und macht immer einen Spruch und macht da die Aufstellung und geht dann wieder nach Hause. So, aber da steckt schon einiges hinter. Und ich meine, das, was du eben auch schon gesagt hast, passt ja auch zu dir, beziehungsweise ist ja auch ein Zitat von dir, was du mal gesagt hast. Ich bin überzeugt davon, dass ich als Trainer besser werde, als ich es als Spieler war, weil ich für den Trainerberuf bessere Voraussetzungen mitbringe als damals für meine Spielerkarriere. Hast du ja eben schon gesagt, du warst vielleicht nicht das größte Talent als Spieler. Hast du das Gefühl, dass du quasi das größere Trainertalent dann bist?
Sagen wir es mal so, als Spieler habe ich, glaube ich, den Erfolg dann auf die Art und Weise viel über meinen Kopf bekommen. Also es hört sich jetzt blöd an, aber ich war jetzt nicht schnell, ich war jetzt wahrscheinlich nicht technisch der Beste.
Muss jetzt aber auch nicht so schlecht machen hier, ne?
Nein, also ich wollte nur sagen, ich bin total zufrieden mit meiner Karriere, mega happy. Also ich habe das Maximum rausgeholt, aber viel habe ich über meinen Kopf gemacht. Und ich glaube, dass der Kopf mir jetzt einfach in meiner Trainerkarriere extrem hilft. Ich merke das einfach, es gibt Probleme bei uns und ich weiß intuitiv, wie ich irgendwie auf die Probleme reagieren soll. Es war jetzt noch keine Sache, wo ich sage, oh, jetzt bin ich nach Hause und habe mir, ob das jetzt inhaltlich taktisch war oder, sage ich mal, von der psychologischen Art und Weise, es war noch nie ein Problem, das da war, das ich nicht dann gelöst habe mit meinem Team oder selber die Idee hatte. Von dem her bin ich da total selbstbewusst, aber nicht arrogant, sondern wirklich nur selbstbewusst, dass ich es nach oben schaffen kann, weil ich glaube, dass ich sehr gute Voraussetzungen habe. Ja. Also ich gebe dir mal so ein Beispiel, ich versuche jetzt nicht lang auszuholen, aber wir sind dann im Trainingslager gestartet letzten Sommer in Südtirol und die Mannschaft, ich bin da hingekommen und das hatte ich so noch nicht erlebt, total verstritten untereinander, Grüppchenbildung und der eine sauer, wollte weg und. Also jeder hat so ein bisschen was mitgebracht und dann habe ich am ersten Abend gesagt, also so macht es überhaupt gar keinen Sinn und habe gesagt, jetzt Jungs, ihr geht jetzt alle aufs Zimmer, habt eine Stunde Zeit und am nächsten Morgen bringt ihr mir dann den Zettel mit und schreibt da auf, was euch stört, was ihr für Probleme habt und dann werft ihr das bei uns in den Rucksack rein und dann hat jeder echt, habe ich mir gedacht, vielleicht nimmt es der eine oder andere auch nicht an, aber es hat jeder so seine Problemchen draufgeschrieben, wo er sich unwohl fühlt, wo er vielleicht auch hin will und ich habe einen Rucksack hingestellt und da hat jeder das reinwerfen dürfen. Und am nächsten Tag habe ich das dann auf den Projektor vorne drauf geworfen und bin auf die meisten Punkte, auf die 10 Punkte, die sich überschnitten haben, eingegangen. Und das war Wahnsinn, weil die Jungs haben sich schwer getan, das quasi vor der Truppe zu sagen oder dem Trainer zu sagen oder dem Präsidenten zu sagen. Und so haben sie sich leicht getan, das auf den Zettel abzugeben. Und ab dem Tag 2 war das dann sensationell. Also die waren gelöst. Ich bin auf die Punkte eingegangen und habe gesagt, Transparenz wird es bei mir immer geben. Ich möchte euch wirklich ein Feedback geben, ehrliches. Wenn es gut ist, ist gut. Und wenn es schlecht ist, in meinen Augen ist es schlecht. Deswegen bist du aber kein schlechter Mensch, sondern vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht der Spieler, den man jetzt braucht. Und also die Art und Weise, das fällt mir sehr, sehr leicht, mit den Jungs zu arbeiten, weil ich so oft menschlich enttäuscht wurde in meiner Karriere und versuche, das auf eine gewisse Art und Weise besser zu machen.
Ja. Ja, das hilft dir natürlich dann brutal, was du als Spieler erlebt hast. Das ist natürlich klar. Ja. Also natürlich nicht nur die Guten, da kommen wir gleich auch noch drauf, aber eben auch die, wo du es genau andersrum machen möchtest. Ne?
Genau. Jetzt hast du mal so ein bisschen deine Herangehensweise schon so gesagt. Auch so, hast du gesagt, du magst hohes Angriffspressing. Was ist noch so die Art Fußball, die du dir im perfekten Bild so vorstellen könntest? Klar, es braucht natürlich auch Spieler, die das mit Leben füllen, aber so deine Art von Fußball, die du so spielen lassen willst, wenn es ideal läuft?
Einmal wie Real Madrid, würde ich jetzt fast sagen. Mit Ball.
Ja, also alle drei Wochen, ne?
Oder wie Barca.
Das ist fies. Ich habe das letzte Spiel, das ich live gesehen habe, war euer Spiel gegen Paris.
Ja, dann behalten wir das mal als Vorderung.
Das war jetzt die Benchmark in den letzten Wochen, die ich da gesehen habe. Nee, ja. Ich versuche das Spiel mit Ball und gegen den Ball einfach aufzuteilen. Wir haben das versucht, sag ich mal, mit Ball in den Torwartaufbau, in den Spielaufbau, letztes Drittel aufzuteilen in drei Phasen. Und in den Phasen versuchen wir den Jungs wie so ein Buffet mitzugeben. Beim Torwartaufbau habt ihr jetzt die und die Optionen. Wenn ihr den Torwart den Ball nach rechts an die Box legt, sind die drei Optionen nach links, schließt die Option aus. Also ich versuche es, den Jungs viel Freiraum zu geben, aber ich möchte nicht, dass ein Spieler mit Fragezeichen auf den Platz geht mit Ball und gegen den Ball. Und das ist uns hoffentlich auch mit dem Feedback, was die Jungs mir ehrlich geben, gut gelungen. Also es gibt, was den Gegner angeht, keine Fragezeichen und was den eigenen Plan angeht, keine Fragezeichen. Das fand ich als Spieler so ein bisschen schwierig, wenn du ins Spiel gegangen bist und gedacht hast, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Was ist eigentlich der Plan? Mit Ball und gegen den Ball. Und das ist eine Geschichte, die ich einfach versuche, total auszumerzen. Aber ich stelle mich jetzt nicht hin und sage den und den Fußball, da tue ich mich auch schwer. Ich möchte, dass die Leute das sehen, was für eine Idee ist, und meine Ideen den Jungs rüberbringen. Bin ich ehrlich.
Ja, ja. Das hast du ja schon beschrieben jetzt, also was du dir vorstellst. Also sonst hättest du ja auch dem Torwart nicht sagen müssen, hast drei Optionen, sondern viele haben ja eine Option. So, und das
nee,
Ding
also
nach vorne
das
hauen. Also davon, ich glaube, das setzt sich dann schon mal zumindest wahrscheinlich in eurer Liga von vielen ab.
Ich hoffe,
geht auch hoch bis zur zweiten Liga. Also ich habe bis letzte Saison durfte ich mir viele von Felix seinen Spielen anschauen.
Ja.
Und damit wärst du auch in der zweiten Liga relativ, ich sage jetzt nicht ganz alleine, aber relativ alleine mit der Idee. Ja. Oder es war immer schlecht umgesetzt, das weiß ich natürlich nicht. Aber
Felix, kannst du dazu was sagen, bitte?
Ja, natürlich. Also ich habe nicht in der Mannschaft gespielt, wo da drei Optionen gab.
Okay. Über drei hättest du dich gefreut, ne?
Wir haben sogar mehr.
Ja, das stimmt schon, das hat man als Spieler dann auch gemerkt, da war dann viel Nackenschmerzen dabei, ne, wenn man den Ball über den Kopf halt fliegen sehen. Das war jetzt auch nicht so mein Ding, aber gut, das ist das versuchen wir ja anzugehen mit dir jetzt, Sandro, dass wir da den Fußball wieder nach vorne bringen.
Ich hoffe.
Du hast ja auch viele Trainer gehabt in deiner Karriere. Gibt's so ein, zwei, die da herausstechen, wo du viele Sachen mitgenommen hast? Du hast ja auch gesagt, klar, du wurdest oft auch enttäuscht, also jetzt gar nicht nur positive Sachen, vielleicht auch negative Sachen, die du dann mitgenommen hast von ein, zwei Trainern oder mehreren auch.
Ja. Also tatsächlich habe ich von jedem irgendwas positiv wie negativ mitgenommen. Also positiv, klar, das ist jetzt immer leicht. Ja, also ich will jetzt...
wir können positiv Namen nennen, das ist
schon,
kein Problem, wir können Namen nennen, dafür sind wir
ja ich würde da schon positiv herausheben, also ich würde super viele positiv herausheben, weil ich von jedem irgendwas Cooles mitgenommen habe. Also ich glaube, beispielsweise unter Dardai hatte ich, glaube ich, eine schwierige Zeit in Berlin, unter Schaaf hatte ich eine schwierige Zeit in Bremen. Selbst da habe ich positive Sachen mitgenommen. Ja. Aber wenn ich jetzt die meisten positiven Sachen rausziehen müsste, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich Nagelsmann, Heinkes, Dirk Schuster in Darmstadt. Auch Jogi Löw tatsächlich habe ich viele coole Sachen mitgenommen. Peter Neururer habe ich gute Sachen mitgenommen.
Das glaub
ich. Ich hatte wirklich... gute Trainer, sehr, sehr gute Trainer. Also wahrscheinlich habe ich auch gute Trainer vergessen.
Ja, wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen durch, chronologisch, da fällt dir vielleicht nochmal einer ein.
Wenn du zum Beispiel Thomas Schaaf sagst oder Bremen, ab und zu denke ich mir, Felix, das war irgendwie vor 100 Jahren,
ja, stimmt.
Fühlt sich das an, oder?
Stimmt,
wenn man jetzt überlegt, was man jetzt im Training macht und taktisch und die Jungs sich entwickeln, dann denke ich mir, wie war das eigentlich in Bremen? Und dann fühlt sich das so an, als wenn es vor ja, 100 Jahren wäre gefühlt.
Ja, das stimmt. Das denke ich wirklich auch manchmal so. Das kommt, also erstmal merkt man dann, dass man älter wird, so, aber,
ja.
Aber das stimmt schon. Das auch mit Thomas Schaaf und so, das war wirklich auch meine Anfangszeit in Bremen. Das war wirklich, ja, kommt nach wie viel Uhrzeiten. Aber das ist witzig, fällt mir gerade auch ein, so wo du Thomas Schaaf sagst, ne? Ich glaube, ein Training erinnere ich mich, da haben wir so Spielform gemacht, weiß ich, 6 gegen 6, so kleine Spielform. Und der Sandro Wagner hat ja die Hacke genommen und die Sohle und so, da hat er sich draußen aufgeregt. Und dann hat er im nächsten Durchgang, hat er gesagt, verboten, keine Hacke mehr, keine Sohle mehr. Erste Aktion, Sandro Wagner, wieder die Hacke genommen. Das ist so, wenn Leute mich nach Sandro Wagner fragen, ist das so auch mal meine Geschichte, die ich dann erzähle. So.
Das ist ein Typ. Gibt es auch eine schönere Geschichte, die du
hast? Ich finde die geil. Ich finde, das zeigt ja, dass du ein Typ bist. Ja, komm, Alter. Okay. Ich glaube, das war noch eine gute Aktion, so, weißt du, aber trotzdem abgepfiffen, ja. weil verboten. War echt geil. Hat sich bei Thomas Schaaf nicht jeder getraut, muss ich sagen. Also ich habe es mir damals nicht getraut.
Okay, ja, vor allem, gut. Sandro, kannst dir auf die Fahne schreiben, du hast Thomas Schaaf zum Reden gebracht.
Ja, wobei man muss sagen, Sandro, beim Training hat er ja schon viel geredet.
Ja, das stimmt.
Ne? Nur nebenbei dann das nicht mehr stimmt. So. Also da war dann manchmal war da man froh, wenn man einen guten Morgen gehört hat. Nee, morgens, wenn man
angekommen ist. Nicht einfach als junger Spieler.
Sagen wir mal so, das wird der Sandro mitgenommen haben. Ob jetzt positiv oder negativ, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber er wird es auf seine Art lösen.
Ja. Diese Sache. Ja. Du, deine Frau sagt, du bist getrieben. Bist du auch getrieben dann jetzt so von Zielen, die du in deiner Trainerkarriere erreichen willst?
Ja, tatsächlich ja. Da ist man natürlich so ein bisschen abhängig immer vom Zeitplan auch des großen DFB, was die Trainerscheine angeht. Mhm. Aber ich habe mir echt gesagt, ich möchte das nachhaltig entwickeln, weil das so mein Baby ist, das Trainerdasein. Mhm. Von dem her möchte ich das nachhaltig entwickeln und habe da jetzt keinen großen Zeitdruck, aber halt diesen unbedingten Willen, nach oben zu kommen, jeden Tag. Also ich sage jetzt, zum Glück habe ich eine Situation oder was Schönes, wo ich total dankbar bin, dass ich nicht mehr muss. Also ich kann und trotzdem habe ich dieses unbedingte Wollen und das zeigt mir einfach, dass es genau das Richtige ist. Mhm. Ziele habe ich viele, ehrlich gesagt. Ja.
Da sprechen wir dann hier nochmal, wenn es in die Richtung geht.
Sehr gut.
Freue ich mich. Was du ja, und das ja auch, glaube ich, relativ zeitaufwendig, das kannst du ja gleich nochmal sagen, neben deiner Trainerkarriere, wo du ja schon viel Energie reinsteckst, dass du aktuell ja auch sehr, erfolgreich, glaube ich, kann man wirklich sagen, als Experte im Einsatz bist, Co-Kommentator, aber auch Experte. Trotzdem sehe ich dich nicht. Also erstmal erste Frage, magst du überhaupt das Wort Experte, wenn man dich als Experte betitelt?
Ja, also mögen. Also ich brauche es nicht. Sagen wir es mal so, ich brauche es überhaupt nicht, das Wort Experte.
Ja, ich meine das auch gar nicht so wegen, dem Titel Experte. Hat ja eher was Positives, sondern eher so wegen, weil einfach ja als Experte sehr, sehr viele Leute betitelt werden, sozusagen, okay, die es aber auch irgendwie komplett anders machen als du. Ja,
den dann fühle ich mich unwohl, wenn du das so
vergleichst. Den Fußball an sich natürlich auch interessiert, aber jetzt vielleicht nicht wirklich diese eigentliche Expertenaufgabe, nämlich das Spiel zu beurteilen, die dann eben eher beurteilen, was drumherum passiert und auf die Überschriften aussehen. Und das ist ja bei dir jetzt einfach 0,0 der Fall, weil man
jetzt lass doch mal Lothar in Ruhe. Du musst doch nicht hier mehr gegen Lothar schießen.
Ich habe keine Namen genannt, aber das können wir sagen. Natürlich ist ja einer von denen, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Selbst der Titan ist da einer Meinung. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir wollen ja über Sandro sprechen. was macht dir daran so Spaß an dieser Co-Kommentatoren-Geschichte und kannst du das empfehlen?
Ich kann es total empfehlen. Wenn du das so formulierst, dann fühle ich mich unwohl, als Experte genannt zu werden, wenn man dann in einen Topf geworfen wird mit dem einen oder anderen. Da nenne ich jetzt ausnahmsweise keinen Namen.
Nee, aber das weißt du ja, dass das in einen Topf geworfen
total,
wird. Ich meine, es werden ja ganz viele als Experte, egal ob du Co-Kommentator bist oder ob du im Doppelpass sitzt oder ob du dreimal die Woche bei Bild Live bist oder was auch immer. Ne? Also das sind ja alles in dem Sinne Experten, aber du bist ja also für mich und für uns wirklich ein Experte von dem Spiel, der das Spiel erklären kann und der nicht darauf aus ist, am nächsten Tag in der Zeitung zu stehen, weißt du?
Ja, bei mir ist, also ich habe eine, wie ihr beide auch, wie zum Glück ganz viele Millionen Menschen in Deutschland, auch eine brutale Leidenschaft für dieses Spiel. Mir macht das Spiel so viel Spaß und ich sehe das total, das ist für mich wie ein Hobby. Also ich kann in meinem Alltag als Trainer, ich kann in meinem Alltag als Familienvater so ein bisschen entkommen, indem ich dann vielleicht alle paar Wochen mal in ein Stadion fahre, wenn ich Glück habe, ein tolles internationales Spiel oder ein gutes Bundesligaspiel. Ich habe ja auch nicht so viele Spiele, ehrlich gesagt, bei der Zone, von dem her, das macht mir einen riesen Mehrwert. Ich sehe das wirklich als Hobby, und das mir total viel Mehrwert gibt. A, ich sehe die Medienwelt nochmal mit einem anderen Auge. Ich sehe, wie die Leute euch, würde ich jetzt fast sagen, Spieler bewerten, wie die uns damals bewertet haben, sie Trainer bewerten, wie sie auch auf eine Art und Weise, wie Trainer sich geben oder Spieler sich geben, reagieren. Das ist ein totaler Mehrwert, dass ich die andere Brille sehe. Mhm. Und was ein Mehrwert ist, ich kann diese Live-Analyse, also ich sag mal so, ich habe jetzt fürs ZDF die Europameisterschaft gemacht, Toni, wo du mitgespielt hast. Mhm. Und dann schauen da in der Spitze 27 Millionen zu. Und dann musst du da sagen, was weiß ich, der hat jetzt von Dreierkette auf Viererkette umgestellt, das Anlaufen ist gut, Ballferne, Außenverteidiger schiebt immer nach. Und da hast du schon ein bisschen Druck, weil von den 27 Millionen haben vielleicht 26,8 Millionen oder 9 Millionen nicht ganz so viel Ahnung und sagen ja, super. Aber es gibt halt doch viele, die sagen, nee, was redet der da für ein Schmarrn? Und diesen Druck setze ich mich aus. Und das ist eine Riesenübung für mich, weil klar, das sind schon Elemente, die ich dann als Trainer auch habe, im Spiel live zu entscheiden, das ist jetzt so oder so. Und dann ist das dritte Element ist dann noch, ich sehe einfach viele tolle Freunde, Bekannte, Wegbegleiter immer wieder. Und das ist der Hammer. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich Leute sehe, mit denen man dann nicht so viel Kontakt hat. Also ich sag mal, Felix beispielsweise, wir mögen uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder ich mag dich, aber wir haben jetzt nicht jede Woche WhatsApp oder SMS-Kontakt. Aber wenn man sich da mal wieder sieht, auf dem Platz irgendwo, dann ist es einfach schön. Und da gibt es echt den einen oder anderen. Und das ist quasi der dritte Punkt, der mir einfach da gut gefällt.
Ja, das glaube ich. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich finde es einfach auch gut. Und aber das brauchen wir dir ja nicht sagen. Das wirst du beibehalten, einfach ja an dem Spiel interessiert zu sein, an den Aktionen, an dem Erklären, weißt du, und nicht daran, ob jetzt nach dem Spiel der Trainer entlassen wird, oder? Das ist ja eine ganz andere Baustelle. Ja. Gab's dann, bevor du das gestartet hast, sag ich mal, gab's da irgendwelche Leute, die aus der Branche, die du vielleicht auch beobachtet hast, an denen du dich ein bisschen orientiert hast, die gut gefallen haben, auch als Experten oder ihre Meinung gegeben haben, oder hast du gesagt, ich mach halt den Sandro Wagner, ne?
Ja, also ich würde es fast so sagen, weil auch da
das
wieder.
Das habe ich mir gedacht.
auch da wieder waren viele, die was ich gut fand in der einen oder anderen Situation, aber was ich jetzt auch nicht. Ich habe keinen irgendwie, wo ich so sage, das ist der Mann, dem eifere ich jetzt nach. Also ich habe das da irgendwie versucht, mir selber beizubringen. Ich habe jetzt auch keine Schulung gemacht oder.
Nein, das ist auch.
Sage ich mal, so eine Geschichte habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also Jochen Breyer hat mich lustigerweise angerufen in meinem Sommerurlaub. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich mache jetzt ein Jahr ruhiger nach China. und dann hat er mich angerufen, der Jochen, mit dem ich befreundet bin privat. Und hat gefragt, ob ich Champions League Finale machen möchte fürs ZDF. Und dann habe ich mir so gedacht, ja Jochen, jetzt ich rufe dich mal kurz zurück, ich bin jetzt mit den Kindern gerade Eis essen. Habe ich mir kurz überlegt und mir gedacht, ja, warum denn nicht? Und dann hat mir das irgendwie so aus dem Kalten total Spaß gemacht. Und dann hat sich das so entwickelt, die Geschichte.
Na gut, aber Champions League Finale aus dem Kalten ist natürlich auch ein richtiger Kaltstart, ne?
Also der ist mir dann auch erst eine Minute davor bewusst geworden, wo ich da ein Ja gesagt habe.
Dass du eigentlich noch kein Spiel von den Finalisten gesehen hast bisher.
Aber dann, ich weiß nicht, wie das geht, Felix, aber dann sieht man einfach, das ist auch kein Hexenwerk. Wenn man das Spiel liebt, nicht die große Polemik in den Vordergrund stellt und hoffentlich ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, einigermaßen gut reden kann, dann geht es, dann ist es echt kein Hexenwerk.
Das stimmt, also ich finde, also man bereitet sich ja schon vor so, weil man will sich ja auch nicht blamieren und wir ja schon die Spieler auch kennen und ein paar Hintergrundsachen wissen, aber im Endeffekt so in der Situation kannst du dich immer darauf verlassen, auf deine Erfahrung als Spieler und ja auch, dass du eigentlich auch ein Leben lang nichts anderes gemacht hast. Das heißt, selbst in dem Champions-League-Finale sind ja die Regeln die gleichen. So, da ist ja Fußball immer noch das gleiche Spiel. Spielen noch 11 gegen 11 und da werden auch nur Pässe gespielt und da wird auch nur geschossen. So, und das ist das, was du ein Leben lang gemacht hast. Das heißt, du kannst es schon so auch, ohne dich groß vorbereitet zu haben, beurteilen. Von daher, wenn du dann noch ein bisschen reden kannst und dich auch in die Situation reindenken kannst, weil du es selbst erlebt hast, dann kannst du da immer schon relativ viel aus deiner Erfahrung machen.
Ja.
Toni, auch für dich in Zukunft, wenn du das machen möchtest, ne? Kannst du dich dann aber auch kannst du dich bei uns beiden erkundigen, wie das dann so funktioniert.
Also ich habe auf jeden Fall auch dann irgendwann, wenn es soweit sein sollte, gehe ich erstmal auch auf die Idee, die Sandro hatte, erstmal ein Jahr nichts machen und dann gucken wir mal.
Und dann gucken wir mal zwei Wochen später.
Gucken wir mal, ob das klappt. Sandro, du hast eben gesagt, du hast die EM gemacht. Ja. Das heißt, es wird auch keine riesen Überraschung sein, wenn ja, die Leute zu Hause auch dich bei der WM wieder hören.
Ich denke nicht, nee. Also ich muss das noch abklären mit der Chefin zu Hause, ob ich, weil ich glaube, so dass da freie Zeit wäre, so ob ich da ausbüchsen darf ins ich wollte schon sagen, schöne Katar, nach Katar, ohne nach jetzt Katar angegriffen zu werden.
Nach Katar halt einfach. Ja, nach Katar. Da ist es halt, das werden wir jetzt hier nicht ändern während der
Sendung. Genau, nach Katar. Ins Warme. Von dem her, da bin ich noch nicht 100% sicher, aber die, sag ich mal, das Angebot wäre da, um das so zu formulieren.
Okay. Ja, das solltest du, also ich möchte deiner Frau nicht vorwegnehmen. Ich könnte auch verstehen, wenn sie da mal sagt, nee. Nee, aber gut. Gehen wir davon aus, dass wir dich da sehen. Das ist aber hier schon mal ein gutes Zeichen, ne?
Also das freut mich, dass ihr das
wir so sehen seht. Uns dort wahrscheinlich nicht.
So, aber wir schalten ein, Tim. Wir schalten ein.
Das
auf jeden Fall. Sandro, wir wollen mal ein bisschen auf deine Spieler- und Vereinskarriere noch zu sprechen kommen. Wenn du bist ein richtiger Bayer, bist in der F-Jugend schon zu den Bayern gekommen, hast dann auch deine ganze Jugend da gespielt, später dann auch als Profi. Zweimal sogar, glaube ich, als Profi, dann hast du eine zweite Zeit ja noch gehabt, ganz zum Schluss. Was bedeutet der FC Bayern auch noch heute für dich?
Werbung.
Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt, das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile mit deiner Air-Up-Flasche versorgt bist und ob du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast.
Beides ja, Felix, beides ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich muss sagen, ich habe das ja ein bisschen dargelegt, ne, mein Problem, dass ich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zu wenig trinke über den Tag. Also so rund um den Sport würde ich sagen, okay, aber im Laufe des Tages, man spricht ja meist so von so um die 3 Liter, ne, was man so zu sich nimmt. Also da komme ich, wenn es gut läuft, auf die Hälfte. So, und da habe ich jetzt natürlich große Hoffnung in Air abgesteckt, dass ich dadurch da meine Schwäche ein bisschen ausmerzen kann. Ja, und siehe da, Felix, erste Erfolge sind zu vermelden. Also ich habe jetzt einmal wirklich strikt geguckt, ne, und da war ich wirklich dann am Ende des Tages bei 2,5 Liter, also wirklich 1 Liter mehr als sonst.
Oh ja.
Das ist ja signifikant, kann man das ja fast.
Drastisch.
Drastisch, auch das. Der Effekt ist da. Und was natürlich absolut hilft, ja, kann man da von Geschmacksrichtung, ich glaube, man kann von Geschmacksrichtung sprechen, ne?
Muss man sogar.
Natürlich am ersten Tag direkt 3 verschiedene ausprobiert, weil ja, man ist ja so in einer Probierlaune.
Ich bin echt gespannt gerade, welches ist deine Lieblings. Ich bin wirklich gespannt. Erzähl weiter.
Also.
Ich lausche.
Also wenn ich jetzt eine Liste, ich habe noch nicht alle, ne? Also es gibt ja viele, ne? Alle habe ich noch nicht probiert, aber von denen, die ich bisher probiert habe, ist meine 1 auf jeden Fall Peach, also Pfirsich.
Ja.
Finde ich fantastico. Dann bin ich auch ein großer Freund immer von Zitrone, also Lemon,
ja,
das geht immer. Und ist ja auch kein Geheimnis, ne, dass es ein bisschen Cola-affin wir sind, ne. Und auch da muss man sagen, es ist gut. Ist einfach gut.
Ja, Toni, du sprichst von Geschmacksrichtung. Ich als professioneller Air-Up-Nutzer schon sage dir, das nennt sich Pots.
Ja gut, dann ist das so. Also ich habe jetzt da schon mal so meine kleine Rangliste. Und noch viel wichtiger ist, dass ich es nutze, dass ich auch abends immer schön schaue, dass das noch einmal eine Runde dreht im Geschirrspüler, dass das auch morgens wieder bereit ist, ne, die Flasche. Also Felix, guter Tipp von dir.
Ja.
Natürlich, ich weiß, die Kunst besteht am Ende darin, das konstant und längerfristig zu machen, aber ich muss sagen, erste Erfolge sind zu erkennen.
Bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja, was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak. Oder weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? Was ja auch super praktisch ist. Man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Air-Up-Flasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Air-Up, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orangeade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben. Und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also die ist natürlich auslaufsicher, ne? Ansonsten spülmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen, gibt zwei Größen, 600 Milliliter und 1 Liter. Und die wird produziert in Österreich. So, kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. Gut.
Aber wenn das der David hört.
Nein, also wirklich Empfehlung, mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Shownotes und ja, lasst euch schmecken.
Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht's auch noch Spaß.
Werbung Ende.
Der FC Bayern bedeutet mir echt viel, also sehr viel sogar. Weil ich da einfach, ja, ich glaube in Summe 11, 12 Jahre jeden Tag war. Toni, das erste Mal habe ich dich kennengelernt, da warst du auch im ja Probetraining, will ich jetzt nicht sagen, weil es war kein Probetraining, vielleicht für Bayern ein Probetraining, aber nicht für dich, an der Sebener Straße. Also das war einfach, wenn du da jeden Tag bist, so viele Jahre, das verbindet. Ich habe jetzt auch quasi nicht die allerpräsentesten Eltern zu Hause gehabt, das heißt, ich war fast den ganzen Tag, wenn ich nicht in der Schule war, an der Sebener Straße, auch an freien Tagen, am Sonntag habe ich mich da getroffen mit den Jungs, die im Jugendheim damals gewohnt haben. Also der FC Bayern bedeutet mir sehr viel, aber das ist eher der Club und nicht die Personen. Also da unterscheide ich extremst. Also okay. Ich finde jetzt deswegen nicht jeden cool, der in einer leitenden Position ist bei Bayern, sondern ich finde den Verein cool. Genau, ich hätte jetzt auch keine Probleme als Gegner dem FC Bayern weh zu tun oder hatte ich auch nicht als Spieler. Hat zwar nicht so oft geklappt, aber ich hätte kein Problem damit gehabt.
Hört es gejubelt bei einem Tor?
Selbstverständlich, habe ich sogar. Einmal, das ist mir glaube ich nur einmal gelungen, leider mit dem großen SV Darmstadt. Haben wir zur Halbzeit 1-0 geführt und dann hat Thomas M. einfach einen Fallrückzieher gemacht. Und das hat uns dann leider das Spiel genommen.
Aber so in der Jugend, ich meine, Bayern ist ja nun mal der Verein, wo, glaube ich, denn selbst auch in der Jugend schon ein gewisser Druck herrscht, wo auch gewonnen werden will, natürlich jetzt noch nicht in der F-Jugend, aber je höher man kommt, hast du das damals auch schon gespürt, so als Jugendlicher, dass da irgendwie in dem Verein ein besonderer Druck dann auch herrscht?
Ja, extrem sogar, extremst. Also ich war ja, oder ich glaube, seit der F-Jugend wurde jedes Jahr eine Anzahl an Spielern aussortiert. Was und das, ich lustigerweise habe ich das Gefühl total verdrängt gehabt und dass wir es jetzt ansprechen. Vor 2, 3 Wochen kam mein Sohn zu mir, der hier in der U9 in Unterhaching spielt und gesagt hat, Papa, was ist denn, wenn ich nicht übernommen werde in die U10? Dann sage ich, ja, was soll denn dann sein? Dann wirst du halt nicht übernommen. Und dann haben wir da drüber echt mal ein Stündchen geredet, weil den das beschäftigt. Und dann hatte ich das so aufgewirbelt und dann habe ich erst diese Gefühle wieder bekommen, was das eigentlich bedeutet, als 10, 11, 12, 13, 15-Jähriger immer wieder jedes Jahr auf dem Sprung zu stehen, dass man aussortiert wird. Und von mir war es wirklich so, von der Qualität her, dass es jedes Jahr auf der Kippe war. Und einmal in der U17, die damalige B-Jugend, glaube ich, da war es dann so, da haben sie mir gesagt, Sandro, das reicht jetzt einfach nicht mehr. War dann lustigerweise schon, glaube ich, mit Nürnberg relativ weit, was die Alternative angegangen wäre. Und dann hatte ich das Glück, dass ich noch ein gutes Spiel gemacht habe. Und dann hat der Stefan Beckenbauer, einer meiner besten Trainer in der Jugend, der leider verstorben ist, mir gesagt, komm Sandro, das machen wir jetzt einfach mal, das probieren wir jetzt nochmal. Ich habe gesagt, ja cool, das wäre schön, danke. Und dann wurde es ein bisschen besser.
Er war auch ein feiner Kerl, das muss man dazu sagen, auch noch.
Total, ja.
Also ich habe ihn ja auch noch kennengelernt.
Ja, und dann hat sich das, habe ich es einigermaßen das Ruder rumbekommen, aber ich war jetzt nie, deswegen habe ich diese Geschichte erzählt, Toni, das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, ich weiß nicht, wie alt du warst, glaube ich 15, kann es sein, da hatten wir ein Training auf dem Kunstrasen, wo früher noch gefühlte 15 Mannschaften jeden Tag ab 16 Uhr trainiert haben, parallel und gleichzeitig. Und dann kam da ein Toni Kroos aus Rostock. Und es gab 2 Momente, wo ich in der Jugend aufhören wollte mit Fußball spielen. Das war einmal, als ich Kevin Prince Boateng gesehen habe, irgendwann mal beim Turnier, mir gesagt, hoppala, das gibt's ja gar nicht. Und als ich Toni Kroos im Training gesehen habe. Und es war dann doch eine andere Welt. Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich ist es gerechtfertigt, wenn es bald heißt, Sam, du musst jetzt gehen. Weil es einfach anders war.
Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Das habe ich nicht beabsichtigt. Definitiv nicht.
Und ich musste das mein ganzes Leben ertragen, Sandro. Guck mal.
Ja, das ist echt nicht einfach, wenn du da so eine Rakete hast. Ja. Gut, für dich als Bruder noch extremer. Wobei ich das, Toni, bei dir habe ich es, glaube ich, mal gelesen, das Zitat, als Felix aufgehört hat. Und das ist ja total surreal. Also Felix, du warst ein guter Bundesligaspieler. Ja. Das wird dann quasi immer verglichen mit Toni. Und so ist es auch in der Jugend. Oftmals, wenn du ein ordentlicher Spieler, glaube ich, war ich schon. Aber dann habe ich halt immer 3, 4 gehabt, die wirklich viel, viel besser waren in der Jugend. Und da wird man immer so verglichen. Und das fand ich immer schwierig.
Nee, ist schwierig. Ich glaube, irgendwann lebst du damit ein bisschen oder kannst damit auch umgehen, weil du dann irgendwie selbst auch, aber klar, gerade so, wenn du sagst, so Jugend, ne, 14, 15, 16 ist das, ist es schwierig, ja. Aber da hast du ja gesagt, da warst du dann einfach, glaube ich, irgendwann irgendwie einfach vom Kopf her so stark, ne, dass du wahrscheinlich irgendwie gesagt hast, pass auf, ich versuche, sage ich mal, so gut zu werden, wie ich nur kann. Ja. Und dann gucken wir mal, wofür es reicht. Wir gehen da jetzt ein bisschen durch die Karriere und wofür es dann letztendlich gereicht hat, das ist ja überragend. War das bei dir so in der Jugend? Ich meine, du hast gerade gesagt, du warst auch ab und zu mal so ein bisschen auf der Kippe. Wann war es denn wirklich mal so das Gefühl, dass du gesagt hast, boah, das klappt als Profi oder hattest du das eigentlich nie, hast es geschehen lassen oder hattest du wirklich das Gefühl, okay, ich kann es jetzt wirklich schaffen?
Nee, also ich meine, du hast es ja mitbekommen, ich war dann U19, habe ich glaube ich mal ein paar Tore gemacht, aber auch nicht super viele, 14 oder so, was ja mittlerweile jetzt auch nicht so überragend ist. Und dann habe ich in der Regionalliga beim großen Hermann Gerland, glaube ich, in Summe, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht 30, 40 Spiele gemacht und ich glaube ein Tor geschossen. Von dem her, wenn du dann in der Regionalliga 30, 40 Spiele machst und ein Tor machst, dann sagst du, ja, das wird wahrscheinlich jetzt doch nicht zur großen Karriere erreichen, wenn dann parallel ein Thomas Müller spielt und der halt in den ersten zwei Spielen zwei Tore macht oder drei Tore macht. Also dann sagst du schon, gut, das ist dann eine andere Welt. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich es dann doch schaffen kann auf meine eigene Art und Weise, war dann wirklich, dass ich von Bayern zu Duisburg bin und da in der zweiten Liga dann echt gut gestartet bin. Da habe ich mir gedacht, okay, also so schlecht bin ich gar nicht. Und habe diesen Glauben, den ich an mich nur selber hatte, hat dann so einen Funken bekommen. Und da ab da wusste ich, okay, es kann schon in die richtige Richtung gehen.
Bevor du aber nach Duisburg bist, hattest du ja dann trotzdem dein Bundesliga-Debüt bei Bayern. Und unter Ottmar Hitzfeld, den du ja vorhin noch gar nicht genannt hattest, ja. Der war ja dann eine Zeit lang sogar, also wir sagen mal so, wir waren beide sporadisch im Einsatz, aber trotzdem war er unser gemeinsamer Trainer. Wir haben ein bisschen mit Matthias Sammer auch über ihn gesprochen letztens. Wie hast du ihn erlebt damals? Ich fand's zum Beispiel als 17-Jähriger damals einfach unfassbar beeindruckend, wie er, weil man irgendwie wundert, was erwartet, wie jetzt der Trainer von Bayern sein muss und mit welcher Art und Weise er diese Gruppe geführt hat. Diese Gruppe, die wahrscheinlich gar nicht so einfach war. Ich meine, wir brauchen gar nicht aufzählen, wer da alles in der Kabine noch war. Wie er das damals gefühlt hat. Wie hast du ihn erlebt? Quasi ja irgendwie als deinen ersten Profitrainer dann auch.
Ja. Also das unfassbar hast du, glaube ich, gerade benutzt, das Wort. Das kann ich auch nehmen, das Wort. Unfassbar auch im Nachgang. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen vergessen. Ottmar Hitzfeld war einer, den ich vergessen habe. Unfassbar respektvoll, auch mir gegenüber. Der hat ja die Champions League gewonnen mit Dortmund, mit Bayern. Einer der erfolgreichsten deutschen Trainer aller Zeiten und hat einfach mit mir damals als 17-Jähriger normal geredet und mir gesagt, so und so möchte er das als Wandspieler, wenig Kontakte nehmen. Und das habe ich dann alles so gemacht. Das war tatsächlich auch mein zweiter Profitrainer. Das erste Profitraining hatte ich unter Felix Magath. Und der hat mich dann, ins Büro geholt damals und hat gesagt, ja, ob ich, hallo? Ich gesagt, hallo? Und ob ich Basketballspieler bin? Und ich gesagt, nee. Also, ich hab dann mich nicht lachen trauen. Jetzt nach 20 Jahren. Glaube ich, keiner getraut bei ihm. Ich habe gesagt, nein. Und dann hat gesagt, okay. Und dann bin ich rausgegangen. Also das war dann quasi meine erste Erfahrung mit einem Herrentrainer. Und ich habe mich dann Jahre danach mal mit ihm getroffen zum Essen, weil er mich zu Schalke holen wollte. Dann habe ich ihm das erzählt. Dann habe ich gesagt, habe ich das echt gesagt? Habe ich gesagt, ja. Oh, okay. Also das war total lustig und das war meine erste Erfahrung quasi mit einem Profitrainer und dann Ottmar Hitzfeld. Also, aber ich war mega nervös in der Kabine, muss ich echt sagen. Also das werde ich nie vergessen. Da war ich mit Lucio Ballack, Oliver Kahn, Scholli. Also da waren schon Flaggschiffe in der Kabine. Und
ja, das kann ich bestätigen.
Also das war krass. Und ich dann die Jahre danach, ich weiß nicht, wie das bei euch ist in Madrid, die jungen Spieler haben sich schon verändert. Also ich habe
total.
Oder? Total. Ist es bei euch auch so, dass die einfach selbstbewusster sind oder anders umgehen mit der Situation? Oder?
Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir, die ja jetzt so ein bisschen die Älteren sind, anders umgehen mit den Jüngeren, weil wir es irgendwie vielleicht selbst erlebt haben und wir dann halt vielleicht gar nicht mehr so diese Generation sind, die abfällig ist das falsche Wort, aber die schon irgendwie klar machen, wer hier die, ne, auch verbal, ne, klar machen, wer jetzt hier die sind, die anderen können ruhig sein und so weiter. Das ist ja heute nicht mehr so. Das du holst irgendwie die viel mehr mit rein. weil du auch irgendwie willst, also dass die sich wohlfühlen. Und dann kommt diese andere Seite, die du gerade angesprochen hast, dass es definitiv so ist, dass die deutlich selbstbewusster hochkommen als auch ich damals. Ich kann mich damals erinnern, als ich das erste Mal vom Jugendhaus nicht die erste Tür rechts reingegangen bin in den U19-Trakt und noch gefragt habe, ob noch da weiße Schuhe sind, sondern plötzlich darüber gegangen bin. Und ich dann auch danach sofort wieder rüber, habe mich gar nicht getraut, dort zu duschen und habe dann wieder im U19-Trakt geduscht. Das ist heute vorbei und das hast du nicht mehr. Ich glaube, das gibt wirklich ganz, ganz wenige Mannschaften, wo das wirklich so noch so extrem ja getrennt ist oder so, wo klar gemacht wird, so hier, der steht hier über dem. Natürlich ist das so, natürlich hast du einen Hack auch nur, und ich will jetzt auch damit gar nicht sagen, dass die jungen Spieler, die zum Beispiel bei uns hochkommen, keinen Respekt haben oder so, das stimmt nicht, das nicht, aber sie fühlen sich deutlich schneller, deutlich wohler, als es damals der Fall war, das ist definitiv so, weil, glaube ich, auch die Mannschaften allgemein ja mittlerweile ein bisschen jünger geworden sind, glaube ich, viel mehr jüngere Spieler, auch schon in den ersten Mannschaften, das heißt, die haben vielleicht so ein bisschen das gleiche Denken, ein bisschen besseren Kontakt, dann ist es auch häufig so, dass sie auch oft, wenn sie bei uns mittrainieren zum Beispiel, auch irgendwie als Gruppe kommen, also damals, weiß ich noch, bin ich da alleine rübergestiefelt zum ersten Training, jetzt kommen dann manchmal so vier, die da mittrainieren, das heißt, du hast so ein bisschen, so, glaube ich, so eine Sicherheit, weißt du, also die Jungs dabei. Und das Paket macht es, glaube ich, auch. Aber ich finde es auch gut, ja, wenn dieser Respekt da nicht irgendwann verloren geht, finde ich es auch gut. Weil auch ich damals, vielleicht war es auch gut irgendwie für einen selbst, sage ich mal, damals, um erstmal wieder was beweisen zu müssen, um sich erstmal wohlzufühlen. Aber trotzdem wären wir doch alle gerne, selbst schon im ersten Training, schon mit einem super entspannten Gefühl dahingegangen. So, und ohne dass jetzt kein Respekt da ist, aber einfach sich, ja, irgendwie ein anderes Gefühl, weil man war natürlich super nervös, hat gedacht, boah, wir meinen hier nichts falsch, dann gibt's noch einen auf den Deckel vom Olli oder vom Brazzo oder von was auch immer. Und das ist ja heute selten der Fall. Das ist ja heute selten der Fall, dass bei irgendeinem Fehler da irgendwie direkt ein Junge von einem Älteren groß runtergemacht wird im Training. Das passiert, glaube ich, nicht mehr, weil wir auch die Erfahrung haben, dass es auch nicht immer ganz so einfach ist für den, der da rüberkommt, ne? Aber
das stimmt.
Trotzdem gibt's, und hast ja immer Unterschiede, trotzdem gibt's den einen oder anderen, dem dann tatsächlich das auch mal ganz gut tun würde, so wie es damals gewesen ist. die hast du natürlich auch, da brauchen wir auch nicht drüber reden.
Das stimmt.
Sandro du Wagner hat sich auch nicht sagen lassen damals.
Wer?
Ja, doch. Also doch, das muss ich schon sagen.
Das glaube ich schon. Ja. du hast es ja angesprochen, dass du dann den Umweg Duisburg genommen hast. War das schwer für dich, dich da umzustellen? Von, sage ich mal, man kann jetzt sagen, von erster auf zweite Liga. Man kann aber auch sagen, von dritte auf zweite Liga. Wie hast du es damals gesehen?
Also sportlich gar nicht. Das war eine tolle Mannschaft damals. Hatte da echt, ich glaube, Rudi Bommer war mein erster Trainer. Hatte da tolle Spieler mit Tobias Willi, Ivica Grilic, also so Zweitliga-Legenden, würde ich jetzt fast schon sagen, die mich da echt gut aufgenommen haben.
Nur noch Willi Landgraf gefehlt.
Gegen den habe ich, glaube ich, mal gespielt.
Am Tivoli. Ja,
ich glaube, der ist mir einmal ins Knie gerutscht. Von dem her, also ich habe da schon, ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe da schon eine gute Mihai Tararache. Ich weiß nicht, ob das euch noch.
Doch, sag mir auch noch.
Ja, das war ja auch ein Wahnsinnstyp im Nachgang. Das war echt eine lustige Mannschaft. Überhaupt gar keine Umstellung, weil ich war bei Bayern, sage ich mal, nur im Training ab und zu oben dabei und ansonsten war ich in der zweiten Mannschaft. Das heißt, sportlich war das ein Riesenschritt für mich. Für mich war es eher schwer, das erste Mal aus München wegzugehen. Und sag ich mal, meine, kennst ja beide, Toni, du ein bisschen besser. München ist schon eine schöne Stadt, würde ich jetzt mal behaupten. Und Duisburg war dann schon eine Umstellung, aber die Menschen haben es mir extrem leicht gemacht. Die Ruhrpott-Mentalität habe ich mich unglaublich wohlgefühlt, habe immer noch Kontakt zu den Leuten im Ruhrpott. Also das hätte ich nie gedacht. Also da war ich echt so ein Münchner schnöselig von der Einstellung her und dann haben mich die Leute einfach so toll nachhaltig überrascht und das war eigentlich die größte Umstellung, dass es sehr, sehr schöne Flecken in Deutschland gibt.
Ja, absolut. Habe ich auch erkannt dann.
Das glaube ich.
Wenn wir jetzt mal kurz einen Abstecher machen, in der Zeit fällt ja auch die U21-Nationalmannschaft, beziehungsweise der Titel mit der Nationalmannschaft, die Europameisterschaft. Du hast da in einem Team mit Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil gespielt. Hast aber mit den größten Anteil auch gehabt an dem Erfolg. Du hast im Finale getroffen. habe ich noch so ein bisschen vor mir, so richtig schön vom 16er rechts rein. Was war das so für ein Moment? Ich meine, es war am Ende Tor des Monats, weil es ja auch die Bedeutung hatte, aber allein der Titel Europameister mit der U21 für Deutschland, was sind da so deine Erinnerungen dran? Und dann auch noch das entscheidende Tor im Finale oder ein Tor im Finale, deine Erinnerungen daran?
Also tausend Erinnerungen. Nachhaltig war das für mich ein Meilenstein sportlich, weil, sag ich mal, auch im Nachgang natürlich hatte ich noch das ein oder andere Jahr, was nicht leicht war, und da habe ich davon gezehrt, von dem U21-EM-Titel. Ich habe davon gezehrt, mit Weltmeistern wirklich in einem Team zu spielen. Habe gesehen, wie Sami Khedira, wie Manu, wie auch Bene, egal wer das war, Mats, wie die einfach nachhaltig, Mesut, gut waren auf dem Platz und auch teilweise, nicht alle, aber auch besessen waren, neben dem Platz gut oder richtig gut zu werden. Das hat mich unglaublich geprägt. Sammer hattet ihr auch im Podcast. Sammer war dabei, Hotte, Rubisch war dabei. Das waren echt tolle Menschen, die da auch am Werk waren, außerhalb des Teams. Also die Zeit war ein Meilenstein für mich, zwischenmenschlich und auch beruflich. Ganz tolle Momente gab da in Schweden mit den verrückten Berlinern Jungs, was sie da gemacht haben. Also das waren schon Geschichten. Immer wenn ich wieder daran denke, das waren dann Castro, also das war eine unfassbare Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht.
Ja, da gab es auch weniger im Anschluss, aus denen nichts geworden ist, ne? Also ja, das total. Da sind echt einige durchgegangen. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf Nationalmannschaft, nochmal ein Stockwerk höher. Aber danach bist du ja dann zu Bremen gewechselt. Warst also in dem Sinne zurück in der Bundesliga. Da zu dem Zeitpunkt, wir haben es eben kurz angesprochen, war Trainer Thomas Scharf ja eine absolute Legende. Übrigens auch, also ich hatte ihn nie, deswegen wahrscheinlich auch eine absolute Legende für mich. Aber für mich wirklich der, also in der Jugend unfassbarer Werder Bremen-Fan war. Seit dem Double 2-3, 2-4 werde ich nie vergessen, wie ich da zu Hause geguckt habe. Also wir hatten damals Premiere, wir hatten kein Premiere, und ich habe aber so verpixelt geguckt. Das waren noch Zeiten. Jedenfalls Thomas Scharf für mich damals eine absolute Legende. Was war dein Eindruck von ihm, und was hast du, auch wenn jetzt die Zeit, da kommen wir gleich vielleicht noch kurz drauf, nicht immer ganz einfach war, auch in Bremen für dich, was hast du trotzdem irgendwie von ihm mitgenommen? Oder allgemein auch von der Bremer Zeit, wie war der Start?
Gut, das war nicht ganz einfach, weil die mich mit Kreuzbandriss verpflichtet haben. Die ersten Monate war ich total nur in der Reha, und ich habe super lange gebraucht, bis ich wieder einigermaßen zu mir gefunden habe. Aber ich hätte nie gedacht, dass man so lange braucht, bis man nach dem Kreuzbandriss wieder voll auf den Beinen ist. Das hat mir echt einen Knacks gegeben in der Karriere. Zu Thomas Schaff oder Werder. Werder ist ein, Felix, ich meine, du weißt es noch viel, viel besser als ich. Ist schon ein Riesenverein, ist schon eine Riesennummer in Deutschland, vor allem da oben im Norden. Das hat schon Spaß gemacht. Aber meine Situation als Stürmer war, ich muss ehrlich sagen, also schwierig ist wahrscheinlich noch harmlos formuliert, wenn du Claudio da vorne, also Pizarro da vorne hast, du hast Rosenberg, du hast Almeida, du hast Arnautovic, und dann war ich teilweise Nummer 5 und dann als junger Spieler. Das war nicht einfach. Ich glaube, ich hatte eine ordentliche Phase, als es um den Abstieg geht mal. Da hatte ich, glaube ich, mal Spiele, wo ich am Ende gut getroffen habe. Ich bin echt so ein Mensch, ich schaue erstmal vor meiner Haustür, was ich für Fehler gemacht habe, und ich glaube, dass ich da nicht fokussiert genug war in Bremen, dass ich da nicht wirklich das unbedingt diesen Willen hatte, trotz Widrigkeiten, die ich damals mit dem Trainerteam hatte, einfach trotzdem einen Weg zu machen. Ich hatte dann, glaube ich, auch mal eine Sprunggelenksverletzung, das war dann so das ultimative Zerwürfnis, sage ich mal, zwischen mir und dem Trainerteam, und ich wollte unbedingt nach München zu meinem Vertrauensarzt. Heutzutage fliegt jeder hin, wo er möchte, damals war das noch nicht so easy, und dann wurde mir das so ein bisschen übel ausgelegt, und dann war das dann nachhaltig auch gestört. Aber ich sehe das erstmal, ich kehre vor meinen eigenen Haustür, und ich hätte das einfach anders kommunizieren können und mich anders auch geben können. Ist schade, weil Bremen ein Riesenverein ist und sie mir echt vertraut hatten, auch mit dem Vertrag. Das war ein super Vertrag. Trotz nur noch 6 Monate im Restvertrag in Duisburg haben sie mich gekauft, trotz Kreuzbandriss. Also es war schon Wahnsinn. Ja.
Zu viel Hacke und zu viel Sohle, Sandro. Ich hab's doch gesagt.
Ja, das war das Problem. Tatsächlich.
Du bist ja dann 2012 auf Leihweise nach Kaiserslautern, bist dann aber relativ schnell wieder zurück nach Bremen. Und ja.
Darf ich die Geschichte kurz erzählen?
Ja, du, aber.
Also das, ich versuche mich, das wirft mir nämlich meine Frau einmal die Woche, wirft mir das noch vor.
Ja, dann räum damit
das
auf.
Ich räume damit jetzt auch öffentlich mal auf. Ich war in Bremen und habe dann gesagt, ich muss jetzt da mal weg. Ich möchte unbedingt in der Bundesliga einfach nur spielen. Hab mich dann ausleihen lassen, 6 Monate. Es waren dann aber kalendarisch nur 3 Monate, weil Ende Januar bis Anfang Mai ging die Rückrunde nur noch nach Kaiserslautern. Gut, wir hatten damals nur eine Tochter mit Sach und Pack von Bremen umgezogen Ende Januar nach Kaiserslautern. Hab dort fantastische 11 Spiele gemacht, katastrophal gespielt, für die ich mich immer noch sportlich schäme. 0 Tore und bin dann Anfang Mai wieder zurückgezogen nach Bremen, wo ich ja noch einen Restvertrag hatte von über 2 Jahren. Meine Frau hat dann immer gesagt, ich hab's schön, ich gehe mit meinem Kulturbeutel einfach aus dem Haus raus und ziehe ins Neue wieder ein und war dann in Bremen und dann
habe ich gesagt... Die Geschichten kenne ich auch übrigens für die Vorwürfe von Umzügen und so.
Okay, dann teilen wir das. Und nach 4 Wochen Bremen habe ich gesagt, du, da hier geht's doch nicht weiter. Da sind wir dann nach Berlin gegangen. Das heißt, ich hatte innerhalb von 6 Monaten, glaube ich, verrückte 1, 2, 3, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Umzüge. Und das wird mir noch einmal die Woche vorgeworfen, regelmäßig.
Na, da kann man dir aber jetzt bisher zumindest für das Ende und nach deiner Karriere nicht mehr so viel vorwerfen, ne? Außer, ja, ich meine, wir sprechen noch über China nachher, aber München zum Ende und jetzt auch sehr konstant München. Ich glaube, ja, du bist da nach wie vor am Zurückzahlen.
Aber ich muss sagen, Sandro, ne, wenn du jetzt wirklich, also wirst du ja auch langfristig Trainer sein. Ich weiß ja nicht, ob da du an einem Ort gebunden bist. So.
Meinst du, das ist eher unwahrscheinlich, oder?
Aber gut, wenn deine Frau eher sagt, du bist getrieben, dann weiß sie, glaube ich, auch, was
da möglich ist. Christian Streich ist mein Vorbild. Christian Streich.
Ja, das kann man machen, ja.
Ja, das ist auch das Vorbild deiner Frau, glaube ich.
Ja, der hasst Umzüge. Wäre zufrieden. Der hasst Umzüge.
Ja, naja. Du hast gerade schon gesagt, du bist dann von Bremen zur Hertha gegangen, Jos Luikai. Das war zwar zweite Liga, seid aber direkt aufgestiegen. Mhm. Damit teilst du ein Erlebnis auf jeden Fall mit Felix. Ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga.
Mit einer Berliner Mannschaft.
Mannschaft auch noch. Gut, wer jetzt die richtige ist, damit könnt ihr euch drüber unterhalten, da bin ich raus. Aber
bin ich
entspannt. War das auch mit, also natürlich, du bist Meister geworden mit Bayern, das ist, Europameister mit der U21, aber so ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga, gibt es da groß was Geileres? Felix sagt nein, aber Felix ist auch kein Europameister geworden.
Will auch nichts mehr.
Ja, ist für mich deutlich, ja. Also die deutsche Meisterschaft mit Bayern, das ist für mich das Nonplusultra gewesen. Oder auch U21 EM oder Confed Cup ist jetzt auch nicht der größte Titel. Aber fürs Land was gewinnen, ich meine, brauche ich dir nicht sagen, Toni, sind schon andere Emotionen als ein Zweitliga-Meistertitel. Für mich jetzt persönlich, mit einem Verein, wo ich mich auch nicht ganz so einfach getan habe. Also ja, waren dann doch schönere Titel dabei.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, Felix, da war da ein Tick verwurzelter, glaube ich, mit Union.
Das glaube ich auch.
Ja, aber ich sag dir, das macht auch schon was aus, mit welchem Verein du aufsteigst. Also mit so einem Verein wie Union.
Ja, und ob es überhaupt das erste Mal ist, ne? Erst mit Union, ne? Das ist natürlich auch zu wissen, du schreibst da Geschichte, oder?
Naja, klar. Also bei Hertha weiß ich jetzt nicht, ob mir das auch so gefallen hätte. Nein, also das war schon klar. Es war ja auch mein größter Erfolg in meiner Karriere. Das ist auch ganz klar, dass es dann nochmal besondere Gefühle auslöst. Kann das jetzt nicht vergleichen mit Meistertiteln oder auch internationalen Titeln, aber
aber du holst immer noch mal dein eines Champions League Spiel, das holst schon immer noch mal raus, wenn es sein muss, ne?
Ja, das kann auch nicht jeder.
Haben wir das gemeinsam bestritten?
Hast du da mitgespielt in Tottenham?
In Tottenham die 0-4-Klatsche.
Ich glaube 0-3 war es.
Oder 0-3, ja. Ja, da war ich dabei.
Ja.
Gegen William Gallas, der hat mir ein paar Watschen verteilt im Spiel.
Ja. Und ich hab gegen Gareth Bale gespielt. Ich auf rechts. Ja, gut.
Ja. Doch, da waren wir zusammen auf dem Platz.
Ja, siehst du, guck mal. Das müssen wir nochmal raussuchen.
Irgendwie. Aber vorhin gesagt haben, so, ne? Das ist jetzt schon
das Laufduell will ich nochmal sehen.
Aber das ist ja, was wir vorhin gesagt haben, so. Das ist schon wieder so lange her, dass man gar nicht mehr weiß, dass man da zusammen auf dem Platz gestanden hat. Das ist, ne?
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Sandro, du hast trotzdem mal den Weg zum Doppelpass gefunden und hast da zu deiner Karriere einmal Folgendes gesagt. Wir hören einmal ganz kurz rein.
Ja. Ich glaube, ich habe keine Karriere, wie man sich das vielleicht bei dem einen oder anderen vorstellt. Eine Karriere, die steil nach oben ging, die habe ich nie gehabt. Also meine Karriere ging mal kurz nach oben, dann wieder sehr, sehr lang nach unten, hoch, runter. Also ich hatte nie eine normale Karriere, wie es jetzt zum Beispiel Thomas Müller hat, die, sage ich mal, für Außenstehende immer nach oben ging. Oft lag es an mir. Ich war in meinen jungen Jahren noch auf eine gewisse Art und Weise unbelehrbar und ich habe wie jeder andere dann auch dazugelernt in den Jahren und bin reifer geworden, ruhiger geworden und dem hat es bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, 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 sehr zufrieden mit meiner Karriere und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, weil die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin.
Hast du selbst im Weg gestanden oder wie würdest du das beschreiben?
Stimmt mal die ein oder andere Situation, aber ich denke, es gibt viele junge Leute, die vielleicht mit dem Kopf durch die Wand wollen und leider, ich hatte einen sehr großen Kopf und die Wand war sehr dick, von dem her hatte ich da das ein oder andere Mal Probleme.
Sandro, wie dick war die Wand, Hermann Gerland?
Boah, ganz kurz noch zu dem Lachen im Hintergrund, das war Edmund Stoiber. Das möchte ich nur noch anmerken.
Dass du das noch sagen musst, das erkennt doch jeder.
Die Wand.
Deswegen bist du da auch nur hin.
Ich bin nur wegen Edmund Stoiber, ehrlich gesagt. Edmund Stoiber, jetzt bin ich bei der Wand. Der Tiger war schon eine dicke Wand, ja. Also ich und der Tiger, ich weiß gar nicht, ob's. Wir haben schon eine sehr eigenartige Beziehung. Früher haben wir uns angeschrien und heute schreiben wir WhatsApp miteinander.
Geil.
Und er macht Stürmertraining in Unterhaching mit meinen Stürmern. Also das ist eine ganz surreale Beziehung, die wir da über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben. Also ich sehe das wirklich nur bei mir. Beim Tiger sehe ich es tatsächlich nur bei mir. Ich habe da einfach, ich glaube, ich habe den Tiger nicht verstanden gehabt. Mhm. Der ist ja sehr speziell. Weißt du selber, Toni,
ja,
ich war natürlich auch nicht das Riesentalent, wo er gesagt hat, gut, das lohnt sich jetzt, mit dem richtig so durchs Feuer zu gehen. Ich glaube, er hat mir das nicht zugetraut, die Karriere. Er hat auch, glaube ich, mal gesagt, der Einzige, sage ich jetzt nur mal so, wie er es gesagt hat, der Einzige, wo er sich richtig getäuscht hat, war Sandro Wagner. Und das hat er mir immer wieder gesagt. Von dem her freut es mich natürlich auf eine gewisse Art und Weise.
Klar.
Aber die Wand war schon sehr dick, weil ich auch sehr doof war damals und wirklich versucht habe, gegen Tiger zu kämpfen gefühlt und eigentlich da nicht den Hauch einer Chance hatte, mich da durchzusetzen. Und da hätte ich mich einfach auf die wesentlichen Dinge mehr konzentrieren müssen.
Aber es ist trotzdem, also so wie du sagst, das ist doch eigentlich trotzdem eine geile Geschichte. Ich habe ja den Tiger auch und ich glaube, er wusste immer, was ich kann. Und hat sich dann immer geärgert, wie ich bei ihm gespielt habe. Und da war auch ich schuld im Übrigen, ne? Weil das natürlich immer so war, okay, du hast fast die ganze Woche beim Profis trainiert. Mhm. Für mich war das dann eher so, ach nee, jetzt gehst du da runter, weißt du? So ein Scheiß. Das nicht irgendwie gar nicht als Chance begriffen, einfach 90 Minuten Fußball zu spielen, sondern ich hätte damals lieber 5 Minuten in der ersten Mannschaft gespielt als Dings und das andere war mir dann nicht zu blöd, aber du weißt, was ich meine.
Ja, total.
Und dann kommen da aber zwei, das waren dann in dem Fall ich und Jan Schlaudraff, die gar keinen Bock haben. Und das war natürlich überhaupt nicht die Philosophie vom Tiger, ne? Der natürlich, und das meine ich auch mit, glaube ich, auch er dazu gelernt. Auch er hat ja danach erst zusammengearbeitet mit Jupp, mit Pep Guardiola und so weiter. Er ist ja auch, hat sich ja auch mega entwickelt auf die Sicht vom Fußball, also heute wäre das zum Beispiel ein viel kleineres Problem. Aber damals war er natürlich sehr auf seinen vielleicht damals etwas altmodischen Weg natürlich auch voll eingegangen und wer da nicht mitgezogen hat und ich habe da nicht mitgezogen und du vielleicht damals auch nicht so auf irgendeine Art, dann war es natürlich schwierig. Aber trotzdem ist es doch irgendwie überragend, wenn sich zwei so weiterentwickeln und so ein angespanntes Verhältnis haben und heute sich dann so unterhalten wie ihr beide. Das finde ich zum Beispiel überragend, weil es einfach zwei Typen sind, ne, die erst gar nicht zusammenpassen und plötzlich, sage ich mal, 15, 20 Jahre später ist das so, dass sie irgendwie zusammenarbeiten, der eine den anderen total akzeptiert, respektiert und das finde ich überragend.
Vielleicht kommen wir beide auch noch hin, Toni, in diese
Ja, vielleicht schaffen wir das auch nochmal.
Das wäre ja auch schön. Wir
arbeiten wöchentlich.
Wöchentliche Sitzung.
Ja, aber das ist echt interessant gewesen. Als ich den Tiger, sagen wir mal jetzt 1:1 das letzte Mal gesehen hatte, war, glaube ich, mein letztes Regionalligaspiel für Bayern. Da hatte ich dann wirklich, weiß jetzt nicht super viele Karten, aber wollte ich auch nochmal Freunde, Familie sagen, du, ich gehe jetzt bald nach Duisburg, letztes Regionalligaspiel. Und dann bin ich zu langsam anscheinend an die Bank gelaufen. Und dann habe ich nur gehört, wäre ich eingewechselt worden in der 80. Minute, glaube ich. Dann habe ich nur gehört, Wachner, dreh um, dreh um, das ist viel zu langsam. Und da musste ich echt wieder umdrehen und wurde dann nicht in meinem letzten Regionalligaspiel eingewechselt. Und das war dann schon eine bittere letzte Erfahrung. Dann habe ich ihn gesehen, glaube ich, 10 Jahre später und dann mit Jupp als Co-Trainer bei Bayern. Und da bin ich, glaube ich, als Nationalspieler hingekommen. Da war das irgendwie ganz anders, auch von der Art und Weise. Deswegen hast du völlig recht. Ich glaube, Tiger hat sich auch ein Stück weit entwickelt. Aber
total.
Ja. Was auch völlig normal ist. Ich glaube, jeder sollte und oder jeder entwickelt sich auf eine gewisse Art und Weise.
Sandro, wollen wir mal ein bisschen weitermachen in deiner Karriere? Du warst dann auch von Berlin nach Darmstadt gegangen, wo du dann auch eine unfassbar erfolgreiche, auch wenn nicht allzu lange Zeit hattest. Gerade ja auch die erste Erstligasaison von Darmstadt dann nach dem Aufstieg. Hat dich dann nochmal so richtig ins Rampenlicht gebracht. Du bist dann ja auch nach Hoffenheim gegangen. Da seid ihr auch gleich dann 4. geworden im ersten Jahr. Und auch da habe ich noch ein schönes Zitat von dir. Da freue ich mich auch immer über Zitate von dir, diese zu lesen. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie du da auch wieder einen zum Besten gegeben hast, so wie ich dich kenne. Da hast du gesagt, ich habe Hoffenheim zu einer besseren Mannschaft gemacht. Bevor ich da war, war dort nicht dieser Erfolg. Das hat sich geändert, seit ich da bin.
Möchtest du eine Antwort oder soll man das einfach so stehen lassen? Ist das im
Nachhinein immer noch so? würdest du das jetzt immer noch so sagen?
Ich bin jetzt schon als Trainer gereift da artikuliert man sich auch ein Stück weit anders. Aber damals in der Phase habe ich das auch wirklich so gefühlt. Wurde mir auch bestätigt vom großen Alex Rosen, der für mich einer der besten Manager immer noch ist.
Seitdem.
Ja, spätestens seitdem einer der besten Manager ist der Liga. Das ist natürlich schon ein Spruch, wenn man den so liest und man kennt mich nicht. Sag mal, was ist denn das für ein Vogel? Aber habe ich damals echt so gespürt, auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch anhört.
Ja, das ist ja dein Trainer damals, Julian Nagelsmann, den hatten wir auch mal hier schon zu Gast. Da hast du auch mal gesagt, ja, ich duze den Trainer, ich bin ja 3 Monate älter. Da hast du auch gesagt, es gibt nur gute und schlechte Trainer und Julian ist ein guter. Wie war so die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann für dich?
Ja, sehr gut. Also klar, Julian, also erstmal hat Julian wieder übernommen, hat Hoffenheim. Das, also man muss ja mal überlegen, deswegen jetzt sehe ich das nochmal ganz anders aus Trainersicht. Der hatte das, dem wurde ja, glaube ich, von Dietmar damals versprochen, von Hopp, du wirst unser Profitrainer. Und die waren ja unfassbar schlecht die Saison, auch mit Stevens, glaube ich, war da Trainer und waren kurz vorm Abstieg. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, möchtest du jetzt übernehmen? Da gibt es ganz viele, ich wüsste auch nicht, wie ich in der Situation reagieren würde, ehrlich gesagt, die sagen würden, nee, also ich möchte mich jetzt nicht verbrennen, hier die letzten 6, 7 Spiele. Und der hat einfach übernommen und Offensivfußball gespielt im Abstiegskampf. Also das war unglaublich. Das hat mich so beeindruckt. Von dem her, als das mit Hoffenheim dann die Option sich aufgetan hat, Julian hat mich angerufen, wollte ich unbedingt dahin. Das Arbeiten war cool, hat mich nachhaltig geprägt, habe sehr viel gelernt unter ihm nochmal taktisch. Ich glaube, er hat auch viel gelernt im Umgang mit mir, weil in Hoffenheim die Spieler sehr einfach zu führen war und ich, glaube ich, nicht der einfachste zu führen war. Deswegen, glaube ich, es war auch ein gutes Learning für ihn, weil im Endeffekt wollte ich ihm nur Gutes. Ich kenne ihn, seitdem wir 15 Jahre alt sind. Aber der Trainer Julian Nagelsmann ist unglaublich gut. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Unglaublich gut. Und damit erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues.
Ich finde das auch, was ich auch dazu gut finde, also er war nie mein Trainer, aber ich habe natürlich einiges gehört, ist, er gibt sich unheimlich gut in meinen Augen, also gerade als wirklich so junger Trainer, Bayern München ist, glaube ich, auch kein einfaches Pflaster, wurde da auch in den ersten Monaten, glaube ich, mit vielen Themen rund um den Fußball, wie das nun mal bei Bayern so ist, konfrontiert und keine Ahnung, ob das damals da diese leicht schiefgegangene Mitgliederversammlung war oder sowas, aber stellt sich da hin und man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie lastet und findet da gute Worte, also das brauchst du ja, dieses Paket, ne? Nur guter Trainer bei Bayern ist ja immer die Frage, wie lange das gut geht, aber ich glaube, er bringt da wirklich für das Alter ein überragendes Paket mit, um das wirklich sehr, sehr langfristig zu machen und bin da relativ überzeugt, dass das eine lange Trainerkarriere wird.
Ja, also 100%. Also ich sag mal so, Toni, Felix, was ist an einem Trainer wichtig? Ich habe für mich waren immer so zwei Elemente wichtig. Also ich wollte schon, dass er auch Ahnung vom Fußball hat. Das war mir schon wichtig.
Dass ja, das ist eine gute Sache.
Inhaltlich, gute taktisch
Sache. Schon. Kriegt man nicht überall, hat. Aber ist eine gute genau. Sache.
Und dann hätte ich noch wichtig gefunden, die zweite Ebene, dass ein Trainer sozial empathisch ist. Dass er wirklich jeden Einzelnen ernst nimmt, respektiert und auch sich so ein bisschen hineinversetzen kann und ehrlich ist. Und das hatte er einfach beides, von Natur aus. Weil das eine, inhaltlich taktisch, ich glaube, das kann man zu einem Stück weit, ist Fußball jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, zu einem Stück weit kann man sich das auch erlernen. Aber das sozial-empathische, ich glaube, das kann man nicht so leicht lernen. Und das hat er einfach. Ich werde nie vergessen, ich habe immer gesagt zu Alex Rosen und zu Hopp, wo ich habe ja verlängert nach kurzer Zeit, gesagt, wir brauchen keine Ausstiegsklausel, aber wenn Bayern anruft, bin ich weg. Dann haben sie immer gelacht und gesagt, ja, okay, passt. Gut, dann hat Bayern angerufen. Dann hat Bayern angerufen, haben mit Brazzo getroffen und alles gut. Dann waren wir in Istanbul, hatten ein Auswärtsspiel mit Hoffenheim. Und dann habe ich gesagt, Alex und Julian, wir müssten kurz sprechen vorm Spiel. Haben wir uns unten in der Lobby getroffen und haben gesagt, ich liebe das hier, Hoffenheim. Ihr seid der Wahnsinn, zwischenmenschlich, inhaltlich, super. Ich habe das Angebot von Bayern. Ich habe meiner Familie versprochen, wenn Bayern anruft, gehe ich zurück. Ich brauche das. Ich muss einfach nochmal diesen Haken dran machen, Bayern München. Ich gehe, ich muss gehen. Und das war, hat mir total schwer gefallen, auch wenn ich ganz klar war, weil es so tolle Menschen sind. Und ich bin noch nicht mal oben auf dem Zimmer wieder und Julian schreibt mir, hey Sandro, ich mach alles dafür, dass du gehen kannst. Mach dir keinen Kopf. Und das war einfach so unglaublich. Also welcher Trainer schreibt dir nach 2 Minuten, ich helfe dir, dass du deinen Traum erreichen kannst. Und das war, das werde ich immer auch nie vergessen, ehrlich gesagt.
Ja, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, ja. Was wir gesagt haben, ne? Jetzt hab auch ich mal ein Zitat von dir. Ja, nicht nur Felix ist hier der.
Ich fühle mich total unwohl mit den Zitaten.
Nee, ja.
Nee, das ist ein gutes. Das ist ein gutes.
Das ist wirklich ein gutes.
Ich habe jetzt Angst, dass dieses ein oder andere Zitat kommt. Okay, ich höre es mir einfach mal an.
Soll ich einfach schon fragen, würdest du das heute immer noch so sagen? Und wir spielen das einfach ein vom Sportstudio damals?
Ihr seid die Chefs, ich bin ja einfach nur Gast.
Ja, das ist gut.
Ihr entscheidet.
Du hast gesagt, das war vor knapp 5 Jahren, das muss man dazu sagen. Fußballer verdienen angemessen oder teilweise eher zu wenig. Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die Bayern zu wenig verdienen. Selbst 12 Millionen oder so. Man muss jetzt ein bisschen relativieren. Du hast dann auch gesagt, dass es dir teilweise auch so ein bisschen eher um die Zweit- und Drittliga-Profis ging, die da natürlich einen ähnlichen Aufwand haben und natürlich eher weniger verdienen. Es gab natürlich einen Aufschrei zu sagen, das ist ja klar, aber ich will mal, du hast es ja auch schon relativiert gehabt, direkt zu sagen, okay, es ging dir einfach nur allein um den Fußball, dass andere Berufsgruppen zu wenig verdienen, auch teilweise ist ganz klar und bist du dabei. Aber wir bleiben mal einfach bei der Aussage und wirklich nur beim Fußballgeschäft. Würdest du das jetzt 6 Jahre sind wir schon, später nochmal so sagen?
So würde ich es nicht nochmal sagen. Ich würde jetzt mal kurz nochmal als Vorlauf nehmen. Genau, das war mir das Wichtigste. Ich habe keine Berufsgruppen verglichen. Ich habe da einfach, das war ja Wahnsinn, wie mir das dann ausgelegt wurde. Gut, aber das ist einfach die Zeit. Würde das so nicht mehr formulieren. Ich würde es viel genauer erklären. Das war einfach ein Interview mit einer, die ist echt super nett gewesen damals in Darmstadt, eine Reporterin. Aber bei dem Thema war mir einfach dieser, ich muss dazu sagen, ich bin Gerechtigkeitsfanatiker, absolut, und ich hasse Neid. Ich habe keinen Neid in meiner DNA. Das heißt, Toni, ich glaube, du verdienst super gut und ich gönne dir jeden Euro und ich wünsche mir sogar, dass du noch mehr verdienst. Und das habe ich bei so vielen Menschen, ich wünsche mir für jeden maximalen Erfolg, maximales Glück. Das heißt, ich habe keinen Neid. Und in dieser Situation, in dem Interview, und auch schon lange, lange davor und auch jetzt immer noch, mir wird der Fußball, und da bleiben wir jetzt nur mal beim Fußball, ohne Berufsgruppen zu vergleichen, oftmals in eine Ecke gedrängt, die mir nicht gefällt und die auch, sag ich mal, oftmals differenziert gesehen wird zwischen Amateurfußball und Profifußball. Da wollen Keile dazwischen getrieben werden, wo kein Keil ist. Und ich wollte eigentlich nur damit der Aussage sagen, dass es doch völlig in Ordnung ist, wenn einer 12 Millionen verdient und auch 20 Millionen, weil wen nimmt er denn das Geld weg? Er nimmt es ja keinem weg, sondern ich glaube, jeder würde so entscheiden und das Geld nehmen. Ich habe dann auch damals noch einen Vergleich gebracht mit dem US-Sport, den alle so toll und cool finden und alle so hip finden und da verdienen noch viel, viel mehr. Und da wird nie drüber gesprochen. Da finden sie es da cool, wenn einer 50 Millionen verdient im Jahr. Und bei uns im Fußball wird immer so ein Riesending darum gemacht. Schön, die trotzdem da umklatschen, ne? Genau. Und diese Scheinheiligkeit hat mir einfach damals in dem Kontext nicht gefallen und ich bin jemand, der provoziert auch mal gerne mit einer Aussage. Ich ich würde es nicht mehr so machen, weil der Nachhall hat mir nicht gefallen, dass man so eine Ecke gedrängt wird. Ich würde es jetzt einfach besser erklären. Genau.
Das denke ich auch. Sandro, wir waren da gerade schon bei deinem Wechsel zurück nach München. So fast, sag mal, fast deine letzte Station in der Karriere. Bist du eigentlich ja nach Hause zurückgekehrt. Trotzdem, wie hat sich dann so der Verein in der Zeit, wo du weg warst, FC Bayern, hat sich da was verändert? Ist da so ein bisschen was neuer geworden, sag ich mal? Also jetzt nicht Manuel, sondern so von der Art und Weise vom Verein, wie da gearbeitet wird? Oder ist er eigentlich gleich geblieben?
Du meinst, seitdem ich weg bin, ob er sich verändert
hat? Ja, also von deinem Weggang von Bayern bis zu deiner Rückkehr,
dass
er verlorene Sohn nach Hause gekommen ist.
Ja, für mich war das so, ja, aber ich glaube nicht für alle. überraschenderweise hat sich nicht so viel verändert. Es waren echt noch total viele Menschen, Toni, die du wahrscheinlich auch damals in der Jugend noch gesehen hast, die dort gearbeitet haben. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass man noch den gleichen Postmitarbeiter, den gleichen Zeugwart, den gleichen Platzwart gesehen hat, die früher noch da waren. Das hat mir echt ein tolles Gefühl gegeben. Und alle haben sich gefreut, dass da ein Junge, der aus der Jugend kam, aus nicht weit weg da aufgewachsen ist, wieder zurück ist. Viel verändert hat sich halt nur das Drumherum. Ich glaube, damals haben vielleicht 200 Leute bei Bayern gearbeitet, als ich weggegangen bin mit 19, und als ich wiedergekommen bin, haben einfach 1000 Leute dort gearbeitet, und jeder Assistent hatte einen Assistenten und der hatte noch einen Assistenten. Also ja. Das hat sich so ein Stück weit verändert. Ja.
Und der Jürgen hat ein bisschen umgebaut.
Die Buddhas habe ich leider nicht mehr gesehen.
Die waren schon,
überall
die
gesucht.
Waren auch, die waren schon lange weg.
Ja, okay.
In Berlin auch nicht mehr da jetzt.
Ich glaube, da hat nicht mal Zeit gehabt, die aufzubauen.
Dann bist du einfach zweimal Meister geworden. Wurdest ja so mehr oder weniger als Backup für Robert Lewandowski geholt.
Ja.
Trotzdem bist du dann ja insgesamt dreimal Meister geworden. Bayern, ist so ein Titel, der heraussticht? Oder haben da alle drei die gleiche Bedeutung?
Nee, also wahrscheinlich der letzte Meistertitel oder der zweite, wo ich wirklich nicht jetzt einen Riesenanteil hatte. Ich glaube, ich bin hingekommen, da hatten sie schon 400 Punkte Vorsprung in der Winterpause, aber ich habe zumindest noch ein paar Spiele gemacht und 9 Tore gemacht. Da hat sich das dann besser angefühlt, die Meisterschale in die Luft zu recken. Von dem her war das schon was Besonderes. Einfach, das hat das abgerundet. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe es mir selber beweisen können. Thema getrieben war das dann das erste Mal, wo ich durchatmen konnte, wo ich gesagt habe, okay, ja, danke, lieber Fußball, danke, Universum, ich habe es geschafft. Ja. Ich bin Nationalspieler und ich bin wieder bei Bayern. Das war dann doch der besonderste Titel, wenn man das so sagen möchte.
Ja, das glaube ich, dass sich da so ein Kreis schließt. Gerade Robert Lewandowski angesprochen, so jetzt als Trainer und Experte, aber auch als Mitspieler, hast du ihn jetzt oft genug erlebt. Was macht ihn für dich besonders? Und es gibt ja diese schöne Debatte immer, wer ist jetzt hier der beste Neuner der Welt? Du warst ja selbst Mittelstürmer. Wer ist denn für dich aktuell der Beste?
Ja, der Beste. Ich kann das gar nicht sagen, wer der Beste ist. Also ich würde einfach sagen,
ich frage das auch immer so ein bisschen provozierend, aber ich mag das eigentlich auch nicht, wenn du sagst, das ist der Beste oder das der Beste aller Zeiten. Sowas gibt's einfach nicht.
Nee, genau, finde ich auch. Also ich tue mich da total schwer. Ich finde einfach, es gibt einen Pool von Mittelstürmern, die gerade so an der Spitze sich wöchentlich streiten, wer jetzt gerade besser ist. Benzema, ein Lieblingsspieler von meinem Sohn, der ist natürlich unglaublich gut, Toni.
Besser als ich. Von meiner Seite.
Ja, und Levi ist auch unglaublich gut, war auch eine andere Welt sportlich als ich. Das habe ich dann jeden Tag auch gesehen. Das sind schon Jungs, die da über Jahre hinweg einfach oberes Regal jeden Tag oder jede Woche 2-3 Mal spielen. Und das ist dann einfach nochmal eine andere Welt als ein normaler Bundesligaspieler. Und das wären jetzt für mich gerade die zwei Besten aktuell, ja. Und dann gibt es natürlich auch einen Harry Kane, der bestimmt auch super gut ist. Da hast du schon eine gute Stimme, aber die zwei, finde ich, setzen sich so ein bisschen ab, weil die einfach auch mit dem Alter noch so, also dieses Spiel Real gegen Paris war für mich einer der besten Spiele der letzten Jahre, und da war einfach nochmal, ob das Toni war, ob das Modric war, der unfassbar war, ob das Benzema vorne war, da haben die einfach nochmal gezeigt, hört mal zu Jungs, wir sind noch da und wir sind unfassbare Champions, und dieses Spiel, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, deswegen Benzema, Lewandowski, für mich ganz klar die Königin gerade im Sturm.
Ja, ich glaube, da sind sich viele einig. Das ist so. So die Zeit jetzt, die wir gerade besprochen haben, um den Bayern-Wechsel, um die Meistertitel dann, dann ja auch deine Berufung in die Nationalmannschaft von Jogi Löw, war dann sicher auch so die erfolgreichste Zeit deiner Karriere, oder? Also da hat sich so wirklich alles zusammengefügt.
Ja, tatsächlich. War der Hammer, Länderspiele zu machen. Ist auch mit, also das Gefühl, für sein eigenes Land zu spielen, ist wunderschön. Also, unglaublich. Ja, war der Hammer.
Ja. Confederations Cup gewonnen, hast du gesagt, in Russland. Immer was Besonderes fürs eigene Land, was zu gewinnen.
Ja.
Hast ja auch Tore gemacht. Ich glaube, 5 Treffer in den ersten 5 Spielen.
Ja, das ist mal eine Ansage.
Ja, also ich hoffe, keiner sagt jetzt mehr, dass 3 gegen San Marino dabei waren, aber 5 Spiele, 5 Tore.
War nicht geplant, das hast du ja selbst gemacht.
Ja, da muss man mal. Ich will nicht, dass da so ein paar Hass-Kommentare kommen, der feiert sich für 5 Spiele, 5 Tore und 3 waren gegen San Marino. Nee, das war schon cool. Hätte es dann auch gerne gehabt. Ich glaube, Toni, wir haben ein cooles Länderspiel gehabt zusammen in Nordirland.
Da hast du ein schönes Tor gemacht, ne?
Ja, und das war unglaublich, weil die anderen Länderspiele, die ich hatte, Confed Cup oder so weiter, da waren jetzt schon auch tolle Spieler dabei, aber jetzt kein Toni, kein Mats oder so, die Jungs, Manu. Und dann waren die Länderspiele, die ich dann gemacht habe, gegen Nordirland und so weiter, waren dann noch ein paar, sag ich mal, von den großen Jungs dabei, und das war schon geil. Und da wäre ich sehr, sehr gerne auch im Nachgang zur WM mitgefahren.
Auch jetzt mit dem Wissen des Ausgangs, ja.
Er wäre tatsächlich nicht so auch, ausgegangen.
Ja. Das war ja, stimmt, nee, ich weiß es nicht. Nein, das wäre jetzt vermessen, das so formuliert. Aber das wäre schon nochmal.
Das sind neue Töne. Das sind neue Töne. Ja. Das ist vermessen.
Ja, ich erschrecke mich gerade selber so ein bisschen, dass ich das jetzt gerade gesagt habe.
Nee, das bist du
tatsächlich wäre das so eine runde Sache gewesen, ja.
Aber da warst du dann aber auch konsequent und bist dann auch zurückgetreten mit der Nicht-Nominierung, sage ich, sagen, das war dann schon der ausschlaggebende Grund, oder? Weil ich meine, klar, du warst dann auch nicht kein junger Nationalspieler mehr, du warst ja auch schon fortgeschrittenen Alter. Da war dann für dich auch klar, dass die Entscheidung so konsequent getroffen wird, weil das nächste Turnier ist ja dann halt immer noch mal ein paar Jahre, oder in dem Fall 2 Jahre hin.
Ja.
Ich glaube, dass du, darf ich was dazu sagen, Webro?
Ja, klar.
Die Frage war ja an dich, deswegen. Ich glaube, dass du es im Nachhinein nicht nochmal so gemacht hättest. Also vor allem, also du kannst ja gleich beantworten, das stimmt, aber es ist nur mein Gefühl. Vor allem mit dem Wissen, wie die WM gelaufen ist, hättest du da für dich vielleicht, wenn du ein bisschen die Füße stillgehalten hättest, was natürlich nicht einfach ist, wenn du zu so einem Event nicht mitgenommen wirst, obwohl du vorher performt hast und das gut gemacht hast, aber gerade nach diesem Ausgang dieser WM wäre die Chance wahrscheinlich nicht gering gewesen zu sagen, okay, gerade weil alles eigentlich nochmal umgedreht wurde, ne, nach so einer Enttäuschung zu sagen, okay, vielleicht war es doch nicht richtig und den Sandro nehmen wir jetzt wieder dazu. Wie siehst du das im Nachhinein?
Wenn ich jetzt ein bisschen aushole, muss ich dazu sagen, du hast recht. Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich nicht zurücktreten dürfen. Ich hätte einfach die Füße stillhalten sollen und mir das Turnier erstmal anschauen sollen. Aber dann wiederum muss ich sagen, das bin ich nicht. Also ich war das nicht in dem Moment. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe sportlich, gab's, also vielleicht sehe ich das auch aus der Sandro-Wagner-Brille, aber auch im Nachgang gab es keinen Grund, mich nicht mitzunehmen. Also ich war
Performance. Egal, ob er dich als Stürmertyp mag oder nicht, egal, ob er dieses Spiel mag oder nicht, das ist ja mal dahingestellt, aber es wäre die einzigste Option gewesen, anders zu spielen auch mal, wenn es sein muss. Das ist definitiv
Brechstange, die letzten 5 Minuten was weiß ich. Genau. Und auch so, ich haben mir dann viele Menschen gesagt, oder ich habe mich da nicht gut integriert in die Mannschaft. Also ich glaube, ich war
das ist Quatsch.
Ich will jetzt nicht so, aber ich glaube, ich war total gut integriert und auch beliebt bei den Jungs. Also das war eine super Zeit, die ich da immer hatte. Also das finde ich auch Quatsch. Mir hat nur nicht gefallen, und das waren dann so 2 der Tage, wo ich mich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit reingesteigert habe. Wir hatten dann auch diese ganzen Gruppen von den Länderspielen, und ich hatte auch eine Bayern-Gruppe, wo wir geplant hatten, schon ein paar Sachen mit der WM. Und ich habe an dem Tag, war das Mittwoch oder Donnerstag? Ich war tatsächlich unerlaubterweise im Nachgang, jetzt kann ich es ja sagen, in Italien, und habe beim Notartermin mir noch ein Haus gekauft an dem Tag. Und wir sollten eigentlich nicht aus München raus, aber ich bin auch nicht gefahren. Meine Frau und mein Spätzle sind gefahren. Und dann habe ich die Gruppen gesehen und alle haben geschrieben. Josh Kimmich hat mich um 20 Uhr angerufen. Sag mal, hat der Yogi schon angerufen? Wir waren da gerade auf der Brenner-Autobahn, bin nach Hause gefahren und haben gesagt, nee, irgendwie nicht. Und dann waren wir kurz vor München und dann klingelt mein Handy. Und dann Yogi angerufen und hat gesagt, du, bist halt nicht dabei. Wir nehmen Mario mit und Nils Petersen. Und dann habe ich gesagt, okay. Also ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Und im Hintergrund waren irgendwie, ich weiß nicht, ob war irgendwie so ein Weinglas, das ich da gehört habe. Das kriege ich nicht mehr raus aus meinem Kopf. Und irgendwie war das so eine Situation, das war vielleicht im Restaurant oder der Nachbartisch oder Balkon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine Situation, habe ich mich überhaupt nicht wertgeschätzt gefühlt, als Letzter angerufen zu werden. Ich habe ja mitbekommen in den WhatsApp-Gruppen, dass alle anderen schon Bescheid wussten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin absoluter Gerechtigkeitsfanatiker. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich so nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich dann da bleibe in der Runde. Und habe dann aber ein bisschen beleidigt, muss ich sagen, bin da zurückgetreten. Das hätte ich auch viel, viel smarter lösen können. Also die Art und Weise hätte ich cooler lösen können. Ich glaube, ich würde es aber wieder im Nachgang so machen, weil ich sonst nicht mit mir im Reinen gewesen wäre. Und jetzt bin ich es absolut.
Aber hast du die Entscheidung dann wirklich so allein getroffen oder hast du dich vorher auch nochmal mit deinen wichtigsten Leuten im Umfeld auch darüber beraten?
Ich muss sagen, mein Umfeld ist minimal. Also ich habe ganz, ganz wenige Leute um mich rum, weil ich sehr ein großes Problem habe mit Vertrauen im Allgemeinen. Von dem her meine Frau, zwei gute Kumpels da gehabt, meine besten Freunde. Und dann haben wir das zusammen entschieden und waren da überhaupt nicht einstimmig. Ich habe das am Ende wirklich alleine entschieden. Und
1-3.
Es war, reicht. Ja. Meine Frau war da ein bisschen unentschieden, muss ich sagen, weil sie gesagt hat, also die hat sich auch nie für Fußball großartig interessiert, muss ich auch dazu sagen. Von dem her gesagt, mach, was du möchtest, lass uns einfach dann in Urlaub fahren und ist alles gut.
Das Haus in Italien haben wir.
Das nimmt uns keiner mehr, der Notartermin ist wasserfest. Ja, genau, smarter hätte ich es gelöst, aber wahrscheinlich würde ich es wieder so machen.
War es trotzdem schmerzhaft, die Entscheidung? Also nicht total. Die Entscheidung vom Yogi, sondern deine Entscheidung?
Ja, brutal. Deutsche Nationalmannschaft und mit euch Jungs, Toni, das war der Wahnsinn. Das war so, ich habe mich da auch nie so, ihr seid Weltmeister geworden. Ich war dann da die Länderspiele dabei und es war immer so ganz, ganz besonders. Jeder Tag, jedes Frühstück, jedes Training, jedes Spiel, das war so besonders. Gänsehaut immer noch. Von dem her war das total schwierig, erstmal nicht mitgenommen zu werden und dann auch Nein zu sagen. Ich habe sogar im Nachgang dann nochmal ein Gespräch gehabt, wo wir gesagt haben, ich hatte dann auch echt viele im DFB, die Spieler von Bayern, die Jungs oder auch die anderen und auch Mitarbeiter, die mich angerufen haben, im Nachgang gesagt haben, komm, wir kriegen das jetzt wieder hin zwischen Jürgen und dir. Der Versuch wurde dann auch gestartet, auch von meiner Seite aus, aber es ging dann irgendwie nicht mehr. Es hat dann auch nicht mehr gepasst, von dem her, das sollte irgendwie dann auch so sein, ja.
Ja, ich meine, du machst ja absolut auch den Eindruck, dass du mit dir im Reinen bist. Ich glaube trotzdem, dass wir noch ein paar mehr Spiele miteinander gemacht hätten, aber ich verstehe das trotzdem total, ne? Also in dem Moment, wenn du performt hast, vielleicht auch mit dem Kopf, boah, jetzt habe ich mal einmal die Chance, ein Turnier zu spielen, dann gehst du natürlich auch nicht davon aus, dass in der Vorrunde Schluss ist. Das heißt, du gehst eigentlich davon aus, okay, dass du wenigstens ins Halbfinale kommst, kein Grund groß was zu ändern, dann entscheide ich es lieber selbst. Also ich verstehe das total auch, ne? Aber klar, im Nachhinein hätte man vielleicht die Chance gehabt, aber gut, das ist... Das
und Toni, so. Aus meiner Sicht war das echt so, 2-9 Europameister geworden. Dann sind die anderen Jungs alle Weltmeister geworden, haben Europameisterschaft gespielt, habt ihr eine mega Zeit gehabt. Und ich habe immer, wie gesagt, ich habe keine Neid, ich habe mich immer total gefreut, aber ich habe so mit einem Auge geschielt. So, boah, das ist schon cool. Irgendwann war man mal so auf einer Stufe und dann war ich kurz davor oder ich war dabei, sage ich mal.
Ja,
und das wurde mir dann so
drin,
ja, genau, mittendrin. Und dann wurde mir das so weggezogen. Und das hat sich so komisch angefühlt, so voll, ja, also wirklich blöd angefühlt. Also, und deswegen war das einfach die Summe an, auch was meine eigenen Gefühle angeht, die Reaktion, genau.
Das ist verständlich. Und trotzdem sind ja so einige A-Länder-Spiele dann noch dazugekommen, wo du vielleicht dann irgendwann vielleicht schon gar nicht mal so sehr mit gerechnet hast.
Das stimmt. Nee, ich sehe das total als Mehrwert. Also ich bin dem Yogi auch dankbar, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube auch, dass keiner, so wie du sagst, man weiß jetzt nicht, in welcher Situation das war, wo dieser Anruf kam, aber gut, das Weinglas, ich schließe es nicht aus. du hast ja dann noch, ich weiß gar nicht eigentlich, das kannst du gleich nochmal erzählen, ob ihr da als Familie wart oder ob du alleine gegangen bist nach China. Da im Endeffekt deine Karriere ausklingen lassen. Ich glaube, die Idee war, glaube ich, sogar ein bisschen länger zu gehen. Am Ende war es ein Jahr, oder? Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen neue Kultur, Geld oder beides?
Neue Sprache lernen.
Tatsächlich absolut Geld als erstes Hauptargument. Und dann kam tatsächlich die Kultur, die Sprache, die Leute dazu, aber das war dann erstmal
währenddessen
bewusst gewählt. Ja, während bewusst gewählt war tatsächlich nur der Vertrag. Also ich muss sagen, ich habe gut verdient, auch bei Bayern, Hoffenheim die letzten Jahre oder überhaupt immer gut verdient. Also total dankbar auch für das ganze Geld, was reingekommen ist. Aber das mit China war dann nochmal eine andere Ebene. Das war dann schon unglaublich viel Geld auf einmal. Und damit konnte ich halt unsere Familie auch nachhaltig, sag ich mal, sanieren und in ruhige Bahnen bringen. Und das habe ich dann wirklich nur noch gesehen. Bei Bayern habe ich nicht mehr so viel Einsatzzeiten gehabt. Niko Kovac war auch nicht mehr so, das Vertrauen da. Von dem her war das einfach perfekt, die Situation dann zu sagen, okay, dann soll es so sein. Ich hatte China-Angebote tatsächlich seit das dritte oder vierte Mal. Und ich habe immer gesagt, nee, das mache ich nicht, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es machen, weil das dann so unglaublich viel Geld war. Und dann war das schon eine verrückte Zeit. Also ich habe meiner Frau gesagt, hör mal zu, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal, ich habe es ja immer zum Spaß gesagt in Transferperioden oder meinen Kumpels, China, und haben mich immer alle belächelt. Aber dann bin ich irgendwann hingesagt, so, jetzt muss ich nach China, jetzt ist es so viel, jetzt muss ich. Also sonst könnte ich nicht mehr, wenn ich das nicht mache, und in 10 Jahren bereue ich es. Und dann habe ich tatsächlich dann als von dem Tag, als ich mich entschieden habe über die Verhandlungen mit Bayern, über die ganzen Visas und, habe ich mir nicht eine Sekunde Gedanken gemacht, wie eigentlich das Leben in China ist. Und nur alle anderen Sachen im Kopf gehabt. Und dann bin ich werde es nicht vergessen, am 19 in Guangzhou gelandet, im Trainingslager im Süden Chinas. Und dann hat mich die chinesische Watschen am Flughafen vollständig erwischt. Es waren im Winter gefühlte 35 Grad, Luftfeuchtigkeit unglaublich. Und da war ich 3 Wochen lang in einem Hochhaus im Trainingslager. Und ich war immer schon ungern 5 Tage im Trainingslager. Und dort war ich 3 Wochen und habe wirklich nur Hochhäuser angeschaut und habe einmal trainiert am Tag. Und habe die ersten 7 Tage nichts gegessen. Weil einfach ich auch kein asiatischer Essensfreund bin. Also jetzt mittlerweile
vom Chang'an Grün, auch dabei gemerkt,
kennst Toni, mittlerweile schmeckt's mir. Aber es war unglaublich. Ich habe Pommes gegessen danach am 5., 6. Tag mal so ein paar. Habe ich gefragt, ob ich Pommes haben kann. Also ich habe mich da viel zu wenig auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte China. Ich habe nur organisiert, internationale Schule hier, Flüge da, Hotel hier. Und dann war das ist einfach China eine ganz, ganz andere Welt für uns Europäer oder uns, die da im behutsamen, schönen Deutschland aufgewachsen sind.
War es eigentlich länger geplant als ein Jahr und hast du dann einfach gesagt, pass auf, komm, schön und gut, aber länger muss nicht unbedingt?
Nee, es war 2 Jahre geplant. Ich glaube, ich hätte das auch durchgezogen, aber dann kam Corona. Dann war ich, also es war ganz verrückt. Im Jahr 2020 dann, im Januar, waren wir im Trainingslager, muss ich dazu sagen, Kunming, wird jetzt kein Zuhörer kennen, oder vielleicht kennt es einer, Kunming, habe ich mir erstmal, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, 4 Tage schwer getan mit der Luft. Und habe ich gesagt, Jungs, ich kriege keine Luft, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich muss zum Arzt. Und dann haben sie gesagt, nee, was ist denn los? Und dann haben sie mir dann am Tag 6 Mal gesagt, dass wir hier im Höhentrainingslager sind und dass es ganz normal ist, dass man keine Luft bekommt. Dann habe ich gesagt, danke Jungs, dass ihr mir am 6. Tag sagt, dass wir hier auf 3000 Meter trainieren. Das fand ich schon mal ganz lustig. Und dann habe ich das Kind Nummer 4 hat meine Frau bekommen und hat gesagt, ich habe ihm gesagt, frühzeitig Bescheid sagen, beim 4. Kind muss man das jetzt langsam spüren, wann es kommt. Und dann kam der Anruf und hat gesagt, Sandro, es könnte jetzt bald losgehen, bin ich in den Flieger gestiegen, war in Deutschland und dann ist Corona ausgebrochen. Und davor war es schon ganz komisch, meine Mitspieler waren mit Maske beim Essen gesessen und ich habe nicht so wirklich Informationen bekommen und bin dann mit Hilfe auch so ein bisschen mit meinen Kontakten zur deutschen Botschaft in Beijing da mit einer der letzten Flieger rausgekommen. Und dann waren
das allen, wollte ich gerade sagen, na Gott sei Dank bist du da rausgekommen.
Genau, und dann wurden allen Nicht-Chinesen, die im Ausland waren, die Aufenthaltsgenehmigung entzogen, das Arbeitsvisa entzogen, und wenn man einmal in China gearbeitet hat, weiß man, wie schwer das ist, das zu bekommen. Das sind echt schwierige Restriktionen. Und dann war ich erstmal 3-4 Monate in Deutschland und konnte gar nicht zurück. So, dann war irgendwann der Zeitpunkt, im Mai, wo ich hätte zurück können. Und dann habe ich mich total schwer getan, nochmal zurückzugehen, weil ich mir gedacht habe,
doch nicht so schlecht war, boah, wieder zurück.
Nee, ja, weil das wäre dann so ein Trainingslager gewesen, wo man sagt, 3 Monate im Hotel wegen Corona ohne Familie, und das habe ich mir dann nicht mehr vorstellen können. Also meine Familie war auch immer dabei, und ohne die konnte ich mir das dann auch nicht mehr vorstellen, bin ich ehrlich.
Das ist sehr verständlich, und war auch dann das Ende völlig vorweggenommen. Also wurde dir die Entscheidung so ein bisschen, also du hast natürlich dann das am Ende entschieden, aber ja. Ich glaube, du hast wahrscheinlich dann in diesen 3-4 Monaten München auch wieder gesehen, wie schön es dort ist, und ein Jahr hast du ja mit eingesackt, von daher.
Ja, tatsächlich auch länger vertraglich, also das war schon ja,
gut. Umso besser, ja. Umso besser. Konntest du über nichts für Corona, ne? Stimmt.
Das stimmt.
Sandro, das hat uns großen Spaß gemacht. Also ich hoffe, dass du, was immer du auch vorhast, es hat sich ja sehr nach Trainer angehört und nebenher nach Experte, vor allem Spaß hast, glaube ich, die Hauptsache, dass wir Spaß haben an dem, was wir machen. Und natürlich wünsche ich dir maximalen Erfolg als Trainer. Ich habe da ein gutes Gefühl. Bleib, wie du bist.
Dankeschön.
Und danke für den Besuch hier. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, Felix, Toni, vielen Dank euch beiden. Echt eine coole Runde, die ihr da habt. Einen coolen Podcast, den ihr habt. Und da habe ich mich total gefreut über die Einladung. Also es hat mich auch, war eine große Ehre und hat total Spaß gemacht, Jungs.
Sehr schön, Sandro. Danke auch von mir.
Super.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo auf irgendeinem Fußballplatz oder auch gerne im Restaurant oder sonst wo. Ich freue mich drauf.
Sehr
und bleib gesund und dann bis demnächst.
Ihr auch. Ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.